Irgendwann saß Michi vor der Bar und ich stand dahinter. Ein Gespräch begann, das nie zu enden schien. Mach doch mal einen Podcast, sagte mein Kollege Big P. So viel, wie ihr labert? Ja, und was soll ich sagen? Hier sind wir.
Zuhörer, hallo und herzlich willkommen, liebe Michi, hallo.
Hi.
Lieber Kevin, du bist ja auch da.
Ja, heute mal wieder.
Ist ja unglaublich. Ja, dann schaut mal, Michi und Kevin, wer heute da ist.
Hanno. Ja, da sitzt er.
Da sitzt er. Wir begrüßen Hanno Friedrich in unserem Studio. Lieber Hanno, hi.
Hi.
Hanno, du bist Schauspieler, für alle, die dich nicht kennen. Und du bist momentan in Wiesbaden und spielst dort am Theater und jetzt beziehungsweise habe ich gesagt, du musst uns unbedingt hier besuchen, jetzt bist du wirklich da.
Ja, weil ich um die Ecke bin.
Weil du um die Ecke bist und ich freue mich und wir kennen uns auch schon eine Weile,
muss man sagen. Wir kennen uns schon sehr lange eigentlich, seit den Anfangstagen von Corona.
Ja, genau. Naja, Corona hat uns zusammengebracht,
ja,
muss man tatsächlich
ja,
sagen.
Ja, wie denn?
Ja, durch die Filmtalkshow. Wir haben eine Filmtalkshow zusammen, die Filmerei, auf die wir hiermit gerne hinweisen. Und da besprechen wir, beziehungsweise seit Corona besprechen wir dort Filme. Zu zweit, zu viert. Wir haben da das sogenannte F-Team zusammen mit Tobias Mann und dem Martin Sipp. Und wir haben uns aber schon mal in echt auch getroffen. Der Hanno war schon mal da.
Ich habe jetzt gerade gedacht, Corona und erstes Zusammentreffen ist ja ein Widerspruch in sich zu den Zeitregeln damals.
Getroffen.
Ja, das habe ich vergessen,
online,
dass ihr dann immer getrennt seid. Ja.
Es ist ganz angenehm, wenn ich so weit weg von dir sitze. Das finde ich ganz gut. Ich glaube, das werde ich beibehalten.
Aber du kannst ja so in die Augen gucken, das machst du ja sonst auch nicht, oder?
Nee, aber dann kann ich, es ja schwieriger für den Gast. Also sozusagen, weißt du, ich einmal so.
Doch, das machen wir sonst dauernd. Er muss ja immer arbeiten.
Stimmt. Und du bist die Barfly.
Ja, du bist die Barfly, genau. Ja. Kennt ihr denn den Hanno? Der Kevin hat nämlich spontan gesagt, den Hanno, der kommt mir so bekannt vor.
Ja, von Fernsehen, von früher, als ich noch ein bisschen kleiner war.
Ja, also, ja. Da wird man latent manchmal schon drauf angesprochen, gell? Auf deine Rolle.
Immer noch, ja, ja.
Im Sechserpack.
Im Sechserpack wird man immer noch. Und es gibt, wie du jetzt sagst, von früher, es hat sich wirklich... es kommt sehr oft vor, dass die Leute inzwischen sagen, dass erwachsene Menschen zu mir kommen und sagen, ach, ich kenne dich aus meiner Kindheit.
Mhm. Ja.
Das ist natürlich schon echt verrückt, ja. Das habe ich als Kind immer geguckt und da steht da so ein 2 Meter bärtiger Typ vor dir.
Ja.
Dann weiß man, wie lang das her ist. Aber es wurde ja auch wirklich bis Ultimo immer noch wiederholt.
Ich wollte
gerade sagen. Es ist ja eigentlich noch 10, 15 Jahre gelaufen, hat dann nochmal eine Generation nochmal übersprungen. Ja, und die Freunde, also und meine Tochter sagte dann immer, meine Freunde, die kennen dich, weil die gucken das immer, wenn sie vom Feiern kommen. Samstag früh um 4.30 Uhr, Sat.1 an und 6 Uhr gucken.
Ja, es gibt ja manchmal solche Sachen im Fernsehen, die durch Wiederholungen nochmal aufleben, gell? Dass man,
ja,
war das nicht bei Star Trek auch so?
Bei Star Trek auch so. Das war ja ein Flop. Ja. Das war in den 60ern Flop und dann wurde es dann auch wieder ausgestrahlt. Auf einmal ging das durch die Decke.
Ja. Also eigentlich durch die Wiederholung, ja. Aber das ist nicht unser Thema, das ist nur für sozusagen, das war der kommerzielle Einstieg. Ja? Das ist ein bisschen gemein, weil du bist ja eigentlich Schauspieler und du machst so viele Sachen und dann sagt man, ja, du bist doch nicht der lustige Typ aus dieser
Sache. Ja, das ist einfach der Deal. Also das war sehr lange und das hatte eine riesen Reichweite.
War ja auch ein bisschen kultig.
Das ist was anderes als Theater spielen.
Geliebt.
Ja. Aber das soll nicht unser Thema sein heute, denn wir haben uns ein ganz besonderes Thema für, und das müssen wir gerade nochmal als Disclaimer sagen, für die letzte Folge der ersten Staffel. Denn die Michi möchte nicht mehr. Die hat einfach keinen Bock mehr und tut mir leid, ihr da draußen. Aber ihr wisst ja, wie sie ist. Wenn sie keine Lust hat, hat sie keine Lust. Sie ist manchmal wie ein alter störrischer Esel, den man nicht mehr aus dem Stall bekommt.
Weißt du was? Es stimmt übrigens nicht, dass Esel störrisch sind. Das haben das sagt ja jeder Biologe oder ich weiß nicht, Zoologe oder ich weiß nicht was es ist. Ja. Esel sind vorsichtig. Ja, ja, ja. Die sind nicht störrisch, sondern sind vorsichtig. Ja, ja, ja. Und deshalb bleiben die stehen und erst wenn sie Vertrauen in die Situation haben, gehen sie weiter.
Okay, das war der Michi aber nicht so. Da müssen wir machen. Gibt es bestimmt irgendein anderes Tier, was wir noch. Aber das machen wir. Also wir kommen wieder, das müssen wir sagen, die zweite Staffel beginnt am 2.12. diesen Jahres. Da gibt es die erste Folge der zweiten Staffel. Wir nehmen also auch Folgen auf bis dahin und das präsentieren wir euch dann im Dezember. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir heute dich als besonderen Gast haben. Da schließt sich auch der Kreis, Hanno, weil wir haben ja auch andere Projekte zusammen gemacht, jetzt dieses neue Projekt und so weiter und jetzt der Abschluss der erfolgreichen ersten Staffel. Ja. Ja, das war mal ein kurzer, das musste ich mal ganz kurz loswerden. So, ja, ja. Unser Thema ist heute Rausch. Ja, ihr habt euch sicherlich
vorbereitet.
So fühle ich mich.
Recherchiert.
Geübt.
Ja. Ganz viel geübt.
Manche von uns haben noch Restalkohol im Blut. Ja. Bei manchen ist der Restalkohol nie weggegangen.
Ja, das ist einfach konstant.
Konstant da. Aber ich muss dazu sagen, Rausch kann ja alles Mögliche bedeuten. Ja,
exakt.
Exakt. Und das hast du ja auch, glaube ich, vorgeschlagen, das Thema. Ja. Was bedeutet Rausch für dich, Hanno? Werfe ich jetzt mal in den Raum.
Ja, ich finde das Thema einfach unheimlich interessant, weil ich eben auch Rausch ganz anders wahrnehme. Durch meine Bühnenarbeit zum Beispiel. Ja. Ich habe in Wiesbaden wir haben vorgestern die letzte Vorstellung gespielt. Das war die Dramatisierung von Michel Houellebecqs letztem Roman Vernichten. Und ich bin eigentlich 2,5 Stunden konstant auf der Bühne, während alle anderen auftreten und abgehen. Und ich bin immer da und bin so dieses Epizentrum von dem Stück. Und ich habe das habe ich auch immer den Kollegen gesagt, die erste Hälfte bis zur Pause, auf einmal war die Pause da. Ich dachte, was? Ich bin doch gerade erst aufgetreten. Das heißt, das war für mich auch ein Rausch, da reinzugehen. Also der Abend geht los und man kann den Abend auch nicht mehr stoppen. Ja, und ich bin wie ein Spielball der Gezeiten da drin, in diesem Wahnsinnsstück, wo diese Hauptfigur die ganze Zeit eigentlich vom Schicksal und von der Welt einen in die Fresse bekommt. Ja, ich habe das immer als Rausch wahrgenommen. Und dann war 20 Minuten Pause, dann ging die zweite Hälfte, die wurde noch intensiver. Und auf einmal war es vorbei und es sind aber auf der Uhr sind 2,5 Stunden vergangen und ich war nicht geschafft danach, sondern ich war euphorisiert.
Ja.
Das ist eben auch eine Art von Rausch. Oder gestern haben wir mit unserer Schauspielerband haben wir um 22 Uhr haben wir unser Konzert gegeben als auf der Abschiedsparty vom Staatstheater in Wiesbaden. Und auch da bei der vorletzten Nummer, also was? Wie haben wir das denn gemacht? Ja. Also drin sein und gleichzeitig nicht wahrnehmen, wie die Zeit vergeht. Ja? Und aber wie ein Weltklasse-Surfer auf einer Riesenwelle, das einfach mitzunehmen. Und am Ende ist es so, als hättest du 2, 3 Drogen gleichzeitig genommen. Ja. Weil Endorphin, Glückshormone, es ist alles aus einer enormen Ausschüttung. Und das ist auch ein Grund, warum ich das immer noch mache. Und das Erstaunliche ist ja dann auch, dass wenn ich morgens, also gestern war ich, weil ich vorgestern auch noch gefeiert habe, das war wirklich ganz schlimm gefeiert bis zum Schluss, ja, nach unserer letzten Vorstellung. Und auch wirklich, dass ich wusste auch gar nicht, wie ich ins Hotel zurückgekommen bin. Ja. Und bin dann morgens aufgewacht und habe gedacht, Alter, jetzt muss ich heute Abend, wie soll ich das denn heute Abend machen? Wie soll ich denn jetzt 1 Stunde lang durchsingen? Ja, das geht doch gar nicht, meine Stimme war im Arsch. Aber kaum ging das los, war das möglich. Das heißt, mein Körper ermöglicht mir da Sachen, die in anderen Situationen mir gar nicht ermöglichen würde. Wenn es jetzt abends, ich sag mal, eine Podiumsdiskussion in der Schule, ja, da würde ich wahrscheinlich einschlafen. Ja. Ja. Aber trotz dieses Raubbaus die Nacht vorher, sind da auf einmal Sachen möglich. Und das finde ich ganz erstaunlich, was der menschliche Körper da auch drauf hat. Ja. Und man merkt es ja auch bei ganz vielen Leuten, oder wir von früher, wenn man mal so eine schlimme Nacht macht, mit chemikalischen Zusatzmitteln und ganz viel Alkohol, dass man das überhaupt überlebt. Ja, dass man das überlebt oder dass man auch die ganze Zeit so happy ist. So,
Ja, aber dann hat im Grunde Rausch immer was mit Glück auch zu tun, oder?
Ja, ne, ich glaube schon auch, das ist ja auch ein gefährliches Thema. Weil Rausch kann ja auch sein, dass man, also Rausch, man kann ja sich auch in den Rausch reinflüchten, weil man aus der Realität flüchten möchte. Weil man das Schlimme, was einem widerfahren ist, oder die Situation, in der man ist, weil man die wegballern möchte. Das ist ja, glaube ich, für ganz viele Leute so, die dann auch eben in der Abhängigkeit landen. Oder sich dadurch auch das Leben zerstören. Ich hatte zwei Schauspielkollegen, die sich das Leben kaputt machen. Der eine durchs Kiffen und der andere durchs Koks. Ja. Und die üben ihren Beruf nicht mehr aus und die sind eigentlich am Ende. Ja. Obwohl sie jünger sind als ich. Das passiert auch. Also ich meine, von dem hat es eben nichts mit Glück zu tun.
Ja, also das, was du jetzt mit der Bühne gesagt hast, das ist so ein bisschen, was ich kenne. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Kevin, in der Gastro zum Beispiel, weißt du, dass man auch, wenn man so ganz, ob du das als was Positives empfindest, es gibt ja bei uns das, dieser Peak so ein bisschen, das ist eigentlich so, jeder sagt das auch, unsere Chefin und so, dass dieses, wenn es total voll ist, dass du so in so einen Stress gerätst, aber das ist dann positiv irgendwie. Das hat richtig, so eine Ausschüttung.
Natürlich. Ja. Du merkst ja auch gar nicht mehr, du machst die Handgriffe sind automatisch, quasselst du parallel. Also auch eine Doppelbelastung. Ja. Und trotzdem macht es einen Riesenspaß. Und ja, auf einmal ist 3 Uhr morgens.
Ja. Und ist alles
die egal. Kasse ist voll, die Flaschen sind leer, die Gäste sind voll. Und denkst, wo ist die Zeit geblieben?
Ja. Geht dir das auch so in der Küche?
Ja. Das geht mir eigentlich schon jeden Abend so. Ja. Ja. Gerade jetzt so am Wochenende, wenn es dann viel los ist. Also ab 19 Uhr spürst du das dann auch gar nicht. Und dann irgendwann guckst du auf die Uhr und dann ist es 10 Uhr und denkst ja, okay, wo sind die letzten 3 Stunden hin? Und es fühlt sich ja auch mega gut an in der Zeit. Dann,
weil du spürst es. Richtig.
Und dein Kopf ist einfach,
ich kenne das auch von Köchen, die wirklich 6 Stunden durchknüppeln. Und dann wird sich an den Tisch gesetzt mit den letzten 3 Gästen, vielleicht wird vorne abgeschlossen. Dann kommen die aber nicht runter, die Köche. Ja. Das heißt, die müssen jetzt so erstmal ein Bier und dann einen Schnaps und dann noch einen Schnaps, noch einen Schnaps, noch einen Schnaps, noch einen Schnaps. Und auf einmal sind die Hacken dicht und es ist 3.30 Uhr. Ja. Und sie sagen, am nächsten Morgen müssen die aber schon wieder vorbereiten. Aber das ist, weil du auch, der eine Rausch führt dann zum nächsten Rausch. Ja.
Wie machst du das, Kevin? Das war jetzt...
Wie ich das mache?
Wie kommst du runter?
Ja, also ne, nach Feierabend sitze ich natürlich dann in der Bar und dann gibt es da bei mir auch dann die 1-2 Weizen auf jeden Fall. Und dann bin ich so langsam unten, aber es ist ja auch, dann bringt der Alkohol eigentlich schon wieder so ein bisschen hoch. Und dann kann man ja auch nicht direkt schlafen gehen. Also ich kann das zum Beispiel gar nicht, nach dem Arbeiten und dann bin ich so hochgepusht und dann könnte ich gefühlt nachts noch alles erledigen. Keine Ahnung, Staubsaugen, sonst irgendwas. Ja. Was ich nicht mache natürlich, aber ich könnte.
Ja, es ist eine Euphorie noch im Körper.
Ja, genau.
Die ganz langsam abgebaut wird.
Ja. Ja, deswegen, ich hatte ja jetzt gerade aktuell, kann man das hören, bei meinem anderen Format hatte ich ja den Steven von meinem anderen Podcaster drin, der ist ja dieses Straight Edge, ist das, Straight Edger, die leben ohne Alkohol oder ohne Drogen, ohne Alkohol, ohne wechselnde Partner, Partnerinnen, ja.
Oh Gott. Ja, genau. Also, aber dass es dafür einen Begriff gibt, für etwas eigentlich völlig Normales, oder dass das etwas Besonderes sein soll, finde ich auch schon wieder merkwürdig.
Ja gut, aber das, was jetzt der Kevin auch gesagt hat, mir geht es ja auch so, wenn es wirklich richtig voll war und ich komme dann nach Hause und so, ich trinke dann auf jeden Fall ein Bier oder 2, weil ich komme sonst auch nicht runter, ich kann nicht schlafen oder nichts, also es ist ganz schwierig. Ich meine, mittlerweile geht es, weil ich viel mache, dann bin ich auch so müde, aber trotz alledem ist es ein Faktor und ich fast bewundere dann die Leute, die das nicht brauchen. Wobei ich dann auch immer sage, was braucht ihr denn dann als Rausch? Also das ist auch so.
Ja, ich mache mit meiner Frau seit Jahren, ich glaube, wir sind jetzt im 7. Jahr, machen wir Anfang des Jahres, Anfang Januar bis Ende März trinken wir keinen Alkohol. 3 Monate. Das war im ersten Jahr, war das gewöhnungsbedürftig, weil, also meine Frau hat gar nicht so viele Schwierigkeiten, aber ich habe auch immer gedacht, ich konnte nachts nicht einschlafen, weil im Kopf war Kirmes.
Ja. Ja, klar.
Da spielten 5 Lieder gleichzeitig und dann habe ich mir überlegt, was ich morgen mache oder was ich noch alles machen will und sowas. Schon im 2. Jahr war das nicht mehr so und inzwischen ist es so, dass 2. Januar wird einfach nichts mehr getrunken und es ist völlig normal. Ich gehe ganz normal ins Bett, ich gehe schlafen. Und das ist ja auch ein wirkliches Phänomen in unserer Gesellschaft, dass du ja eher gefragt wirst, warum trinkst du nichts?
Ja,
als dass du gefragt wirst, warum trinkst du eigentlich? Ja. Das ist eigentlich falsch rum. Ne? Das ist eigentlich merkwürdig.
Ja.
Als ob man, wenn man nichts trinkt, nicht kommunizieren könnte, keinen Spaß haben könnte. Und so. Ja. Das ist ja Kokolores ist. Ja, das können, ja. Und deshalb finde ich das auch merkwürdig, dass die Straight Edger, wenn sie sich so nennen, dass sie das so als Programm wahrnehmen. Eigentlich ist es was es ist doch völlig normal, ab einem gewissen Alter zu sagen, ja, okay, ich rauche nicht, trinke nicht, ich habe keine wechselnden Geschlechtspartner oder so. Been there, done that, habe ich alles hinter mir. Das ist da, ich brauche die neuen Erfahrungen nicht mehr.
Michi.
Ja, genau.
So. Was sagst du denn dazu? Zu dem, auch vor allem letzten Satz, den er im Anruf von sich gegeben hat?
Ich habe gerade überlegt. Also ich kann dein Erschrecken über diese Benennungswut, das kann ich gut nachvollziehen. Ich finde das sowas von affig, das ist unfassbar. Ja. Macht man dies, ist man automatisch bla blub, irgendein englischer Name meistens. Mhm. Mir ist es so anstrengend, mir das zu merken. Ja. Wo ich immer denke, ja, wo bin ich denn eigentlich? Sind wir hier auf einer verbalen Erfindermesse? Also so kommt es mir immer vor. Ja? Und eine Sache gewinnt anscheinend nur an Wert, und das ist vielleicht auch mal ein Thema, wenn das mit einem englischen Bla-Bla-Wort belegt ist. Ja?
Wenn das Kind einen Namen kriegt.
Genau.
So.
Ja. Und dann denke ich, irgendwie die Welt scheint in dem Punkt an mir vorbeizurasen. Ich kann es nicht verstehen, weil auf der anderen Seite ist es ja dieser Sprachgebrauch, dieser, ich sag's jetzt mal, elaborierter, der grenzt ja auch wieder andere aus. Also es gibt nicht jeden, der dies so versteht. Ja? Und ich bin ein Freund der klaren Worte. Und der deutlichen Worte. Mhm. Und das, was ist, benenne ich. Und das benenne ich so, dass jeder andere, wie auch immer geartet, das verstehen kann. Aber das ist jetzt am Thema vorbei.
Ja, es ist natürlich typischerweise am Thema vorbei. Aber trotz alledem.
Aber ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass du kannst, ich glaube jetzt in der Zeit von Social Media und von Berufen, die du auf einmal haben kannst, kannst du natürlich aus einem Straight Edgism auch ein Marktmodell machen.
Ja. Ja.
Also und auf einmal denken, okay, dann schreibe ich ein Buch darüber, dann mache ich, dann bin ich Coach, dann berate ich Leute, da kann ich, das biete ich an.
Gibt's noch einen
Podcast? Und dann verdiene ich da mein Geld damit.
Ja.
Ja, als Straight Edger. Und wo andere Leute es einfach gar nicht machen und es nicht benennen.
Ja, also ich.
Ich weiß, ich kenne den Menschen jetzt
den
natürlich
Steven,
nicht.
Ja.
Aber das, also ich fand es schon, als ich die Ankündigung des Podcasts gelesen habe, ich dachte, echt? Das gibt's? Die nennen sich?
Ja.
Die haben einen Namen?
Ja, das ist ja irgendwie aus der Punk-Szene oder so entstanden, gell, glaube ich. Ich glaube, es gab auch so eine Band, die das irgendwie, und dann der Sänger ist da, und dann irgendwie ist das so wie eine Bewegung geworden. Ja. Ja? Letzten Endes. Er erklärt das aber auch in der Sendung. Auf mich wirkt es natürlich auch befremdlich, weil ich nicht so lebe. Ich denke dann aber auch immer so, vielleicht, das weiß ich halt nicht, ist es vielleicht auch, weil bei ihm ist ja auch so gewesen, wie er erzählt, dass er früher auch viel getrunken hat und dass das für ihn so ein bisschen so ein Schlussstrich war. Und dann habe ich auch gedacht, vielleicht ist es auch, hilft das, das zu benennen?
Sich, ihm selber.
Ja, so eine Identifikation zu finden, zu sagen, ich bin jetzt das und das, und das hilft mir, das zu überwinden und dazu zu stehen.
Ja, aber es ist eben nicht anonyme Alkoholiker, wo man sagt, ich habe es geschafft und ich helfe jetzt auch anderen.
Ja.
Ehrenamtlich.
Nein.
Das ist die AAs, die machen das ehrenamtlich.
Ja.
Und da, wenn das so einen Namen bekommt und dann vielleicht sogar noch einen Influencer-Kanal hat, dann denke ich sofort, ja, da will man auch jetzt wissen, man will das monetarisieren.
Mhm. Also ich muss dazu natürlich sagen, bei ihm ist es nicht so, sondern er macht ja mit mir den Film-Podcast Revenge of the Flicks, das ist er. Und das ist einfach nur sein Privatding. Wir haben nur gesagt, er kommt in die Sendung, und dann hat er gesagt, das ist eigentlich das Thema, über das ich mir
rede. Ja, gut.
Das ist sein Privatding.
Da habe ich ihm das jetzt unterstellt.
Ja, er macht das nicht irgendwie kommerziell oder so. Aber trotzdem fand ich es interessant, und ich glaube aber trotzdem, und dann sind wir ja, da schließt sich ja der Kreis wieder zu unserem Thema. Es gibt natürlich trotzdem auch vielleicht, und da haben wir auch drüber gesprochen, einen Rausch, den er dann hat, durch andere Sachen. Durch vielleicht, weil er, wie er sagt, ein bisschen kaufsüchtig ist.
Ja, gibt es ja ganz viele.
Viel Zucker zu sich nimmt zum Beispiel und solche Sachen dann halt. Ja? Also wo ich auch immer denke, jeder hat wahrscheinlich auch ein bisschen seine Droge, oder?
Ja klar, es gibt doch niemand, der ohne Defizit nenne ich das jetzt nicht, der ohne Ecken oder Kanten durch die Welt läuft. Ja? Und mit der Umgang mit diesen Ecken und Kanten, das will gelernt sein. Der eine ist geschickter, der andere ist ungeschickter. Mhm. Ja? Und welches Mittel man dann zur Hand nimmt, um das etwas zu umschiffen oder abzuschleifen, das hängt von der Person ab. Da kann, was für den einen passt, nicht zwangsweise für den anderen muss das auch passen. Ja? Mhm. Und das ist der Punkt, wo ich halt denke, bei Rausch an sich, Alkohol, das ist halt ein großes Thema. Da kommen viele auf die Idee, ein Zwangsmodell durch ein zweites scheinbares Zwangsheilmittel zu ersetzen. Der Hintergrund vom Rausch, was die Betäubungsmittelszenerie grundsätzlich betrifft, ist immer ein anderer. Ja? Und diese Glücksräusche, die kenne ich auch. Ja? Mir geht es eigentlich immer beim Arbeiten so. Wenn ich an einer Sache rumgenagt habe wie ein kleiner Erdwurm, ja? Mhm. Und es sieht aus, es geht und geht und geht nichts. Ja? Und dann öffnet sich Türchen um Türchen, da habe ich ein... Da könnte ich explodieren vor Happiness.
Auch Sport zum Beispiel, gell? Ja,
gerade so. Wollte ich sagen, ja. Es gibt, ich hatte einen Kollegen am Theater, der hat dann aufgehört mit dem Trinken. Er hat viel getrunken und hat gesagt, das geht so nicht weiter und so. Und dann hat eine Suchtverschiebung stattgefunden und der fing an, Marathon zu laufen.
Ja.
Und hat gesagt, was sich da an Glückshormonen ausschüttet bei mir.
Ja.
Und dann hat er angefangen mit Triathlon, also Fahrradfahren und Schwimmen noch dazu. Ja. Er hat gesagt, danach, das ist besser als alles, was ich jemals genommen habe. Aber Alkohol oder auch die chemischen Drogen oder auch das Gras ist halt praktisch. Ja. Weil du hast keine körperliche Belastung. Ja? Du gehst einkaufen, du kaufst es ein und dann kippst du es in dich rein oder schüttest es oder ziehst es rein.
Da drin besteht ja dann die körperliche Belastung.
Ja, genau, im Nachhinein.
Weil.
Richtig.
Beim einen länger und beim anderen kürzer.
Genau, und dann eventuell geht es dann noch aufs Hirn, ja, und auf einmal sind die Leute nicht mehr lebensfähig. Ne? Mhm. Aber es ist halt einfacher, als Marathon zu trainieren, das wollte ich dann.
Richtig.
Ja, bis man sich auf 40 Kilometer hoch trainiert hat, da braucht man eine Weile. Aber eine Flasche Wodka ist schnell drin.
Stimmt.
Ja gut, aber ich meine, das ist ja so, wir jetzt, wie wir hier alle am Tisch sitzen, wir trinken ja alle Alkohol eigentlich auch regelmäßig, oder? Das kann man ja eigentlich sagen, oder?
Also ich für mich auch
nicht. Ich würde das so sagen. Also ich würde schon sagen.
Bis auf die 3 Monate.
Ja, ich würde sagen.
Keine Nacht unter 08.
Ja, genau. Und wir repräsentieren ja damit auch so einen Querschnitt der Gesellschaft wahrscheinlich, weil es gibt halt einfach auch sehr viele Leute, die Alkohol trinken. Wir machen das ja freiwillig. Ich glaube, wir machen das auch mehr oder minder in Maßen alle, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, also mit Pegelausschlägen.
Das muss jetzt jeder selber für sich entscheiden, ja. Uns gibt vielleicht auch mal solche und solche Zeiten. Also manchmal,
es ist ja auch wirklich established, ja. Mhm. Du kannst, wenn du eingeladen wirst, was bringen die Leute mit? Die bringen nicht Blümchen mit, die bringen eine Flasche Wein mit und vielleicht sogar eine Flasche Whisky und so. Und oder komm rüber oder wir treffen uns, dann gehen wir gehen ein Trinken. Ja. Oder komm rüber auf ein Bierchen. Ja, das ist völlig normal.
Das stimmt. Aber das ist natürlich nicht der Rausch in dem Sinne, gell?
Nee, das ist nicht der Rausch. Das ist die Ouvertüre.
Die gesellschaftliche Anerkenntnis, dass Alkohol zu angenehmen Situationen gehört.
Ja.
Und das wird zwangsweise so ein Stück zugeordnet, weil wenn man sich die Gegenseite ansieht, den Alkoholiker, dann müsste man sich bei so einem Angebot ja mit Schaudern und Grausen wenden.
Ja gut, das ist halt die Grenze wahren, ja, das ist ja das, den Maßstab sozusagen halten dann für einen selber. Man trinkt, warum trinkt man dann? Also was ist der Grund, warum wir trinken, was denkt ihr?
Na, ich denke, du hast, ich glaube, es lockert die Zunge, denke ich.
Ja.
Es enthemmt, das heißt, vielleicht macht es auch mutiger. Oder man steht sich nicht mehr so selber im Weg, ja, in der Kommunikation mit den anderen. Wissen wir ja alle, die Anmacherei, wenn Leute, andere Leute, die sie nicht kennen, anmachen und sagen, hey, wer bist denn du? Du siehst aber hübsch aus. Oder dieser ganze Quatsch. Das macht ja kaum einer, macht das nüchtern. Weil er denkt, ach, das ist einfach nicht zivilisiert.
Ja.
Sobald du aber dann irgendwie ein paar Bierchen drin hast, dann rückt die Zivilisation so ein bisschen zur Seite und auf einmal traut man sich Sachen, ja, wo man sich vielleicht sogar hinterher für schämt. Andererseits macht es ja schon wieder...
Vielleicht
passiert ja auch was Tolles dadurch.
Ja.
Vielleicht werden da ja Ehen für die Unendlichkeit. Weiß man nicht, vielleicht kann ja sein. Ich habe mich damals nur getraut, den oder die anzusprechen, weil ich halt ein bisschen einen im Kahn hatte.
Ja. Okay. Also ich finde das interessant. Ich höre das ja auch sehr oft. Das ist ja auch so sehr anerkannt. Aber mir geht es zum Beispiel überhaupt nicht so. Also ich bin eher, wenn ich alkoholisiert bin, eher draußen, was eher selten passiert, weil ich eher im stillen Kämmerlein bechere. halt nach der Arbeit oder so. Ja. Irgendwie so. Oder halt ein Bier trinke oder so. Ich trinke auch nicht so wirklich so harte Sachen, muss ich dazu auch sagen. Ja. Aber wenn ich draußen bin, ich spreche eher zum Beispiel Frauen nüchtern an. Also nicht alkoholisiert, null. Noch nie.
Hast du Angst, dass du dich daneben benimmst?
Vielleicht, ja. Vielleicht weiß ich, weil ich dann weiß, dass ich nicht so hundertprozentig auf der Strecke bin. Ja? Ich will eher kontrolliert sein, wenn ich das mache.
Und nicht weniger. Genau, das ist auch der Grund, warum ich dann trinke, weil ich eben dann nicht so kontrolliert bin und das dann für mich emotional auch einfacher rüberbringe.
Ja, es geht mir, also mir geht es
dem Menschen, so. Der mir
ich
gerade
das ganz merkwürdig.
Also ich gebe es ganz ehrlich zu.
Ja.
Ich trinke nach dem Arbeiten gerne ein Glas Wein oder sowas Ähnliches. Ich habe mir jetzt gerade gestern den Citre in den Kühlschrank gelegt, weil ich den Geschmack mag. Das ist wie Leute, die dauernd diese Plätscher-Cola da trinken. Ja, die finde ich zum Beispiel eklig. Das kann ich gar nicht runterkriegen, dieser babbische Geschmack. Ja. Aber so ein Wein nach dem Arbeiten, das ist doch wie ein
Paradies. Aber nicht wegen dem, was es mit dir macht.
Nein, das ist einfach ein...
Glaube ich nicht. Also es ist reiner Genuss, sagst du?
Ich habe früher schon, zum Beispiel, als die Kinder noch kleiner waren, da hatten wir eine eiserne Regel, wir essen zusammen jeden Abend und da gibt es auch keine Ausrede oder so, da wollte ich auch keiner rausschwätzen. Und dann habe ich immer gekocht, der eine hat mitgemacht, der andere hat sich verkrümelt und ich habe beim Kochen einfach gemütlich ein Glas Wein getrunken. Und das war's. Was gibt es denn da zu lachen?
Aber gut, ja, aber das ist, damit du halt...
Nein, nicht damit.
Du hast ja keinen Traubensaft getrunken. Das ist ein Glas Wein.
Ja, ich hatte auch keine Lust auf Traubensaft. Ja, und das hat nichts mit Sucht zu tun, mit Alkohol. Das war einfach genau...
Ja. Michi, du bist immer...
Ich gehe jetzt gleich im Ernst. Nein, wenn ich sage, ich finde den Geschmack und die Konsistenz und was weiß ich, wie man das dann nennt, mir ist es einfach angenehm. Ja? Und nach einem Schluck Wein und nach so einem kleinen Wassergläschen beim Kochen bin ich von Blau weit entfernt.
Absolut,
ja? Und das ist einfach, was ich beim Kochen damals genossen habe. Da habe ich dann mein kleines Wasserglas mit Wein und dann ein Schlückchen die Soße probiert, die Nudeln probiert. Und das war so... Das war so
alles besser geschmeckt.
Nein.
Das Essen.
Aber das ist, da denke ich eben auch öfter drüber nach oder habe drüber nachgedacht. Das finde ich schon interessant, weil ich kann mich wirklich, ich glaube mich zu entsinnen, dass mein erster Schluck Bier und mein erster Schluck Kaffee und mein erster Schluck Wein als, ich sag mal, 14-Jähriger, hat mir nicht geschmeckt.
Yeah.
Habe ich gedacht, warum trinken die Leute das?
Ja.
Ich habe es getrunken, weil alle es getrunken haben. Ja. Und inzwischen stehe ich morgens auf und freue mich, wenn es im Schlafzimmer nach Kaffee riecht. Ja. Und wenn ich zum ersten Mal morgens, ich liebe diesen Geschmack. Und abends das Helle, das bayerische Helle, ja, der erste Schluck, das ist einfach, ich liebe diesen Geschmack, aber ich glaube fast, ich habe mir das antrainiert.
Ja.
Weil ich glaube, das hat mir früher, als ich es zum ersten Mal getrunken habe, hat es mir eben nicht geschmeckt.
Ja.
Ja. Ich habe Kaffee getrunken, weil meine Eltern Kaffee getrunken haben. Und ich habe mein erstes Bier getrunken, weil die 16-Jährigen Bier getrunken haben.
Mhm.
Ja.
Ja. Also heute beim Kochen trinke ich das Glas nicht. Schon seit Jahren habe ich keine Lust mehr drauf. Frag mich nicht, warum. Ich habe mich...
Kannst du doch eins ins Essen, eins in dich.
Kevin.
Wie alle Köche.
Ja. Es ist einfach, es gibt Dinge im Leben eines jeden Menschen, da ist es zwanghaft, wenn man versucht, die sich auch noch erklären müssen zu wollen. Ja? Es gibt Sachen, die ändern sich, Geschmacksrichtungen ändern sich. Gut, ich mag seit Jahren, ich habe noch nie Cola gemocht, da hat sich nichts geändert. Aber ansonsten ändern sich auch liebe Gewohnheiten. Ja. Und das ist weder dramatisch, noch bedenkenswert, noch dient es einer Schlagzeile. Das ist die normale menschliche Entwicklung. Und die kann man nicht grundsätzlich in Abrede stellen. Ja,
ja, Amen. Aber auf jeden Fall, über was wir mal reden könnten. Außerdem, wenn du sagst, du machst keine Cola, ich versuche ja irgendeinen Werbevertrag an Land zu ziehen, Michi. Irgendein Getränk müssen wir ja irgendwann mal hier hinstellen.
Ey, dann sperre mich in der Zeit halt in den Keller.
Es gibt doch auch so Fritz-Cola und sowas. Fritz-Cola. Die machen ja auch Rhabarber-Limo und die machen auch sehr leckere Sachen. Sehr gute Sachen.
Die Rhabarber ist ja eklig.
Das wird so schwierig, einen Werbepartner zu machen mit der Michi. Das wird unmöglich. Also, was ich ja eher auch noch interessant bei dem Thema finde, ist, warum wir den Rausch brauchen. Nicht im Sinne von lockerer werden, sondern warum wir uns dafür, mal ganz egal, was für ein Rausch das ist, warum wir uns dafür entscheiden. Also ist es so, weil wir mit der normalen Existenz nicht so zufrieden sind?
Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ich glaube schon, dass es ganz oft eine Flucht ist aus dem Unbill des Alltags. Das ist aber auch gleichzeitig einen Antrieb verschafft, weil man eben mutiger wird oder weil man sich auf einmal Sachen traut. Ich glaube auch, also wenn man jetzt mal, da rede ich jetzt aber ohne viel großes Wissen, aber ich denke, mal abgesehen von vielleicht Asien und Buddhismus, denke ich, dass es auch in vielen Urreligionen mit dazugehört hat. Auch der Mystizismus, der wurde befördert durch Rauschmittel. Ja, dass man sagte, ich bin dann auf einmal mit dem All-Eins verbunden. Und dann hat der Schamane oder der Mystiker oder so, hat dann sich den Göttern näher gefühlt und hat das dann den anderen weitergegeben. Ja? Ja. Und dafür hat er Rauschmittel benutzt. Ja? Was natürlich, wenn man drüber nachdenkt, totaler Kokolos ist. Ja?
Weiß ich nicht.
Aber es ist auf jeden Fall, es scheint es doch dann auf eine andere Realitätsebene zu gehen im Rausch. Ja, und vielleicht ist das ja auch für viele Leute so toll.
Es gibt ja auch tatsächlich Situationen im Leben, die überraschend kommen und die schier nicht auszuhalten sind. Ja. Und wenn man sich da, ich sage es in aller Deutlichkeit, weil man wirklich nicht mehr sich zu helfen weiß, mal für 3 Tage oder 3 Wochen die Kante gibt.
Für drei Monate.
Ja, das kommt auf die Situation an. Aber dann halte ich das für absolut legitim. Solange man sich darüber klar ist, richtig. Und das ist die Geschichte des Bewusstseins, ich betäube mich jetzt, weil ich sonst nicht damit zurande käme. Es gibt einfach so Situationen, die einen grundsätzlich komplett überfordern können, überrumpeln, überrollen, die ein ganzes Leben aus der Bahn schmeißen. Und da findet sich nicht auf die Schnelle der passende Therapeut, da sind andere Sachen oder so zu regeln. Also da ist es dann ein kleines Hilfs- und Fluchtmittel. Ich halte es auch nicht für verwerflich. Es ist halt eine Geschichte des Bewusstseins. Warum will ich es? Was will ich erreichen? Und wenn ich mir den Grund nicht klar machen kann, auch nicht ansatzweise, dann sollte man davon vielleicht die Finger lassen.
Es steht halt nicht in jedermanns Macht, ne?
Ich glaube halt auch immer so ein bisschen, dass es diese Typfrage letzten Endes, wenn man sagt zum Beispiel auch vom Klischee her kreative oder eher so, also kreativ orientierte Leute, Künstler und so, die dann zum Beispiel eher eine Tendenz haben, Drogen zu nehmen oder zu trinken und so. Und dann auf der anderen Seite denke ich, woher kommt das? Ist das vielleicht auch dieses, dass man mit der einfachen Existenz, mit dem Alltag, den man jeden Tag hat, einfach unterfordert letzten Endes auch ist, dass man sagt, das gibt mir nicht genug, ich kann so nicht leben, weil letzten Endes es gibt ja auch Leute, die sich zum Beispiel, wir hatten es ja auch am Anfang jetzt davon, die sich dann dafür entscheiden, keine Drogen zu nehmen und die damit klarkommen, die auch glücklich sind und dann aus meiner Sicht sage ich, ich kann das schon irgendwie verstehen. Ich habe auch relativ spät angefangen, zum Beispiel Alkohol zu trinken oder so, alles eher nach nachdem ich 20, 23 war oder
Late so. Late Bloomer.
Ja, genau. Und auch Rauchen und so, das ist alles, alles spät angefangen und so. Also ich kenne auch die Zeit ohne und es war in der Jugend auch gar nicht so, dass mich da, dass wir da alle unbedingt so viel trinken mussten. Wir waren eher so Nerds, sind immer ins Kino gegangen und so und haben Cola getrunken und so ein Zeug. Und Süßes gegessen und keine Mädchen wollten was von uns und so. Und es war ganz traurig. Traurige Zeit, ja. Naja. Und aber so. Und ich bin, ja. Und ich
hat sich ja geändert.
Hat sich ja geändert. Und ich, toi, toi, toi. Und ich bin aber trotzdem auch davon fasziniert, wenn Leute das schaffen, ohne Rausch, sag ich mal, durch ihr Leben zu gehen. Also ich habe fast schon Respekt davor, weil ich kann es zum Beispiel, glaube ich, nicht. Also mir fällt es schwer. Mir fällt es nicht immer schwer. Also zum Beispiel das Thema Rauchen. Ja, ich rauche rituell, wenn ich in der Gastro arbeite. So, aber ich rauche nicht zu Hause, egal wie lange ich zu Hause bin, auch wenn ich Urlaub habe oder so, ich rauche keine einzige Zigarette. So, wenn ich hier manchmal bin und muss mit der Michi eine rauchen, dann fällt mir das sehr schwer. Ja? Aber ich mache das aus sozialer Bindung und so weiter heraus. Aber in der Gastro fällt es mir, wenn ich vor der Arbeit keine rauchen kann, dann habe ich richtig, merke ich, wie es mir nicht gut geht.
Ach, das ist verrückt.
Naja, es ist wie ein,
so. Besonders, weil du eigentlich kein starker Raucher bist.
Ja, das ist schon merkwürdig. Ja, also, weil es so ein Ritual ist. Ja? Aber auf der anderen Seite ist es im Privatleben für mich keine Idee zu sagen, ich muss jetzt rauchen. Und ich würde mich eher unwohl damit fühlen, wenn ich dann eine rauche. Hm. Also deswegen ist so diese Konditionierung scheinbar auch, spielt irgendwie eine Rolle. Und deswegen kann ich mir schon auf der anderen Seite vorstellen, dass Leute ohne Rausch und ohne Drogen durchs Leben gehen. Aber auf der anderen Seite finde ich es schwierig, weil ich wirklich dann manchmal die reine Existenz mir nicht reicht. Ich bin ja auch dann mit meinen Projekten manisch, ich mache Sport, ich muss immer irgendwas auch machen.
Chris, du musst es doch jetzt nicht so niedermachen deswegen. Ja. Ja. Okay. Also ganz ehrlich, du schilderst, einer lebt halt so, du lebst anders. Ja, wenn ich mich den ganzen Tag fragen würde, was unterscheidet mich vom Rest der Welt, da käme ich nicht mehr zum Arbeiten, da käme ich nicht mehr zum Schlafen und zum Trinken schon gleich gar nicht. Ja, da wäre ich sorgenzerfurcht, kramgebeugt würde ich durch die Gassen schleichen. Es ist doch normal, dass jeder so lebt, wie er es für richtig hält. Es geht im Fall von Übertreibung, Drogen und Alkohol zum Beispiel, die verführen ja leicht dazu. Das ist ein anderes Thema. Aber ansonsten dieses akribische Bohren, warum mache ich dies, warum macht der das anders? Ich weiß nicht, was man davon hat.
Eine Sendung zum Beispiel, eine Sendung zu füllen hat man zum Beispiel davon, weil man ja sonst, wenn man sagt, jeder kann so machen, wie er möchte, dann können wir sagen, vielen Dank, Hanno, dass du heute da warst.
Ja, genau, danke, dass du heute nichts erzählt hast.
Das ist unser Fazit und jetzt gehen wir wieder. Das ist ja einfach nur, Du hast natürlich recht nicht mit dem, was du sagst, aber ich frage mich ja trotzdem, was der Unterschied ist, der feine Unterschied zwischen Leuten, die mit der Existenz klarkommen und Leuten, die vielleicht nicht so mit der Existenz
klarkommen. Das heißt doch nicht, dass jemand mit der Existenz nicht klarkommt, weil er jetzt mal ab und zu einen trinkt.
Ja, aber wenn er sich berauscht immer wieder, dann glaube ich schon, dass es...
Aber dann sprichst du ja vom Extrem.
Das ist ja
vom Extrem, ne?
Der nächste Grenzbereich.
Aber runterzukommen, zum Beispiel zu sagen, ich trinke abends meinen Wein, ich trinke abends mein Bier oder was auch immer, das ist ja schon etwas, was ich dann irgendwie brauche, um in irgendein Gefühl zu kommen, was ich sonst nicht komme.
Jetzt definier doch mal dieses Irgendwie.
Irgendwie was?
Was du gerade gesagt hast, was ich irgendwie brauche, um runterzukommen. Was ist dieses Irgendwie? Was beinhaltet es?
Dass es nicht greifbar ist für mich, warum ich das eigentlich dann in dem Moment brauche. Und das ist ja die Frage, die ich eigentlich stelle. Das Irgendwie ist meine Frage. Warum brauchen wir das? Also warum ist das so? Warum brauchen wir das?
Und dir zu sagen, da fühle ich mich mit wohler, das reicht nicht?
Nee, erstmal nicht. Heute reicht es mir nicht.
Aber es hat doch schon was mit Ritualen auch zu tun. Wenn ich jetzt nach der Arbeit... nach der Schicht mich an die Bar zu dir setze und dann reden wir darüber und wie der Tag war, dann trinke ich natürlich da mein Bier, dann gehe ich auch noch eine Zigarette rauchen, das ist ja, ne? Und das ist ja quasi alles, also das ist ja nicht nur, ich sitze da, weil ich jetzt unbedingt, keine Ahnung, 5 Bier in mich reinkloppen muss, sondern das ist ja für mich quasi noch das, also ne, wir unterhalten uns hier dann oder wir und, ja. Und es ist ja einfach, alles macht es ja zum schönen Abend. Es ist ja nicht nur, ich sitze da, weil ich sonst ohne Bier nicht nach Hause komme und nicht runterkommen kann.
Ja, aber es verändert einen ja schon ein bisschen. Ja. Also man ist ja nicht, also ich rede nicht vom Betrunkensein, sondern dieser Minimalschwips, den man hat.
Das ist ja auch so ein gutes Gefühl.
Das ist ja irgendwie auch ein gutes Gefühl. Ja. Und es macht die Sonne wärmer und so.
Ja.
Man ist lieber mit anderen Leuten zusammen. Es fällt einem mehr Smalltalk ein. Ja. Es lockert irgendwie. Das lockert und ich glaube, danach sehnt man sich, danach sehnt man sich nach dieser, dieser kleinen Mühe-Lockerheit, was man sonst nicht hätte. Mhm. Ich weiß aber auch zum Beispiel, auch durch diese 3 Monate, die wir immer machen, es geht natürlich ohne. Ja. Natürlich.
Ja.
Es ist überhaupt kein. Es macht aber halt einfach Spaß, dieser kleine Schwitz.
Ja.
Ja, das ist irgendwie ist das ein merkwürdig befreiendes Gefühl.
Ja, in diesen 3 Monaten, wie sind denn dann diese kleinen Momente? Gibt es die dann auch? Oder so dieses, wo du sagen würdest, das ist so ähnlich wie ein Schwips?
Das würde ich sagen, das sind entweder private Glücksmomente oder im Garten arbeiten oder auch Arbeitsglücksmomente. Mhm. Da habe ich ja, als Schauspieler habe ich ja wirklich ich habe das ja sehr oft. Ich habe ja das Glück, ja, dass diese Glücksmomente zu haben. Schauspielerei ist ja auch, ich mache ja, im Prinzip ist das ja auch sowas Merkwürdiges, weil ich gehe ja in eine Parallelwelt. Ja? Wenn ich eine Rolle spiele, bin ich in einem alternativen Universum. Dann bin ich nicht mehr in meinem Universum, sondern da bin ich eine alternative Version von mir. Und das bist du dann ja auch, wenn du ein bisschen berauscht bist.
Ja,
und insofern habe ich da auch das große Glück, das dann auch zu erfahren ohne Hilfsmittel.
Aber letztlich ist es ja jeder, zum Beispiel im Job. Im Job gelten bestimmte Regeln, da ist es völlig egal, wie man da privat dazu steht, zu was weiß ich wie. Im Job muss man sich zusammennehmen. Ja? Und das ist das, die Treffen nach der Arbeit, wo man diese Regeln oder dieses Korsett fallen lassen kann. Da ist man ja dann privat. Und dann ist es einfacher vielleicht auch zu sagen, so, jetzt ist der ganze Zwang weg, ja, jetzt mache ich es mir gemütlich.
Ja, wobei ich glaube natürlich jetzt, was du gesagt hast, so auch eine Verwirklichung, also ein kreativer Beruf ist, glaube ich, immer ein bisschen was anderes. Klar, du hast auch vorhin gesagt, das macht dich glücklich, in deinem Beruf zu arbeiten.
Ja, klar.
Und es macht es auch irgendwie auf einer gewissen Ebene glücklich. Aber es geht ja auch ein bisschen um den Selbstausdruck, den man findet. Wenn man diesen Selbstausdruck findet, dann ist man ja in so einem eigenen persönlichen Rausch ja schon drinne. Mhm. Wenn man den nicht findet, dann tendiert man vielleicht sogar weil man nicht glücklich ist mit seiner Berufswahl, vielleicht tendiert man tendenziell dazu, gerne dann danach es sich gut gehen zu lassen, sage ich mal.
Kann sein, ja.
Aber wir, die jetzt alle hier feierlich zugeben, dass wir ja doch relativ zufrieden mit unserem Leben sind, wählen das ja dann trotzdem. Also wählen die Flucht ja trotz alledem.
Das ist keine Flucht.
Ja, sagst du.
Ja, sag ich. Ja, stehe ich auch zu.
Ja.
Und eure Unwissenheit scheint mich zu bestätigen. Ich habe noch kein passendes Argument gehört dagegen. Man kann das zugeben, dass einfach was Spaß macht.
Ja.
Wo ist das Problem dran?
Naja, das Problem ist nicht, wir hinterfragen das ja nur. Das ist ja nicht das Problem. Das ist ja nicht, dass wir sagen, es ist ein Problem. Wir sind ja hier nicht von irgendeiner Selbsthilfegruppe und wollen irgendwie jetzt unser Leben verändern. Wir sind ja
anonyme Podcaster.
Ja, anonyme Podcaster.
Und das ist ja auch ein toller Titel.
Ja. Das wollen wir ja nicht. Sondern es ist ja einfach nur was mich ja wirklich interessiert, ist ja also dieses Hinterfragen davon, zu sagen, ist dann die. Also weil zum Beispiel Tiere sich auch zum Beispiel gerne berauschen, sagt man ja auch. Ja? Es gibt viele Tiere, die sich berauschen. Warum? Macht ihnen der Job nicht Spaß? Oder was? Das ist der Grund. Ja. Das würde eher deine Theorie natürlich, dann würde da ja untermauert, weil du sagst, ja warum? Die hinterfragen das sicherlich auch nicht. Die sagen, da ist irgendwie so eine gegärte Frucht. Komm, beiß ich rein, weil ich weiß, es ist geil.
Ja.
Ja. So, aber warum? Sind die auch dann mit der normalen Existenz?
Ich glaube, der Vergleich hinkt.
Scheint irgendwas Existenzielles anzurühren.
Ja.
dieser Rausch, dass man das irgendwie bis zu einem bestimmten Punkt, irgendwann dann auch nicht mehr, aber irgendwie findet man das toll. Weil es eben, glaube ich, man tritt aus sich heraus. Ja? Man tritt aus der, aus dem, aus der Normalität, aus der Normativität, aus dem, was man in- und auswendig kennt, tritt man kurz heraus und geht ins Unsichere. Ja. Das fängt ja auch an, wenn man zu viel getrunken hat, der Gang ist ja sogar unsicher. Ja. Ja. Man geht ins Unsichere. Ja, man geht in etwas, was man auf einmal auch nicht mehr kontrollieren kann. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist das Reizvolle für viele Leute da dran. Ja. Wir sind dauernd unter Kontrolle. Ja.
Also ich finde es nicht lustig, wenn ich da rausgehe aus der einen Anteil. Da ist so eine völlig blöde Stufe mit so einer Erhebung, bevor es runtergeht. Ja. Da muss ich wirklich immer genau gucken. Da kann man nicht so rausschreiten wie bei mir, ja, so locker flockig. Da muss man nicht gucken, aber da muss man aufpassen wie ein Luchs, dass man nicht ins Stolpern gerät.
Ja, wir bringen dich ja manchmal nach oben.
Der lügt.
Ja, wir sind auf dem Weg hierher, von Wiesbaden hierher, waren wir an einem Laden für Treppenlifte.
Ja. Ja, den hätte ich wirklich. Ich wohne allerdings im 5. Stock.
Achso, okay, so viele Treppenlifte.
Nee, einer reicht.
Aber von dem, was du gerade gesagt hast, Hanno, ist, glaube ich, so dieses Heraustreten. Ich glaube ja auch immer so ein bisschen, dass wir so das Echte wollen im Leben. Also
das ist ja alles Illusion.
Ja, aber das fasziniert uns ja auch an anderen. Oder das passiert ja auch letzten Endes Social Media oder Reality-TV zum Beispiel, weil wir glauben, wir sehen was Echtes, wie Leute wirklich sind. Es hat immer eine Faszination. Jemand, der sich darstellt, profiliert, präsentiert, produziert, der echt rüberkommt, das fasziniert uns. Echt, echt, echt. Und auch im Zwischenmenschlichen, in der Partnerschaft. Das Echte ist doch das, was uns interessiert. Das Echte, die Wahrhaftigkeit. Und ich glaube, dass wir auch in einem Rauschzustand wahrscheinlich auch etwas Echtes empfinden, könnte ich mir vorstellen, was wir sonst vielleicht nicht so rauslassen können. Wir sind echter. Die ganze Situation ist so, wie sie ist. Wir denken so, ja, scheißegal, so, es ist jetzt halt so, wie es ist.
Ja, der Kontrollverlust.
Ja, es ist halt so. Wir machen uns nicht mehr, wir sind nicht mehr in diesem Regelwerk so gefangen. Das hast du ja gesagt. Ja? Wir sind nicht mehr so da drin, in diesem gesellschaftlichen Regelwerk. Sondern wir sind fast schon tierischer. Ja?
Kreatürlicher, so ein bisschen. Ja. Ja, und man steht, ja, es ist ja wahrscheinlich auch echt so, dass man, wenn man morgens aus dem Bett aufsteht, spätestens beim Zähneputzen, fängt man an, in sein Ich zu gehen. Ja, man weiß, jetzt geht man gleich in die Öffentlichkeit. So, wie ziehe ich mich an? Wie mache ich die Haare? Wie laufe ich? Was mache ich mit meinen Händen? Das ist ja alles, da, auch unbewusst ist das ja, begleitet uns das ja den ganzen Tag. Wie wirke ich auf andere? Ja, das, wer ist frei davon? Wer schafft es, davon frei zu sein? Da muss man schon ganz große Kraft haben.
Ja. Wir werden ja auch so groß. Also wir lernen das ja alle so, ja, genau. Als Teenager und so.
Genau, erstmal von den Eltern aus, benimm dich, reiß dich zusammen, mach dies nicht, mach das nicht, was werden die Nachbarn sagen? Und dann in der Schule mit der Pubertät, was sagen die auf dem Pausenhof? Ja. Also, als 14-Jähriger einmal quer über den Pausenhof laufen, ist die Hölle. Mhm. Die gucken ja alle. Mhm. Wie laufe ich überhaupt? Wie laufe ich überhaupt? Wieso sind meine Hände? Das ist eine Katastrophe. Ja. Du denkst nur noch über Außenwirkung nach. Und das ist vielleicht auch, wenn man anfängt, beschwipst zu sein, vielleicht ist das dann weg. Oder vielleicht fühlt man sich geiler. Kann es sein? Ist man auf einmal irgendwie toller, freier, lustiger? Also als Eigenwahrnehmung, weil nach außen ist es dann ja oft gar nicht so. Und man sagt, ey, wenn der was getrunken hat, das ist ganz schlimm. Und man selber ist also, hey, heute bin ich ein geiler Hecht. Ja. Und alle anderen wenden sich mit Grausen ab. Aber die Innenwahrnehmung ist dann vielleicht das.
Das kennen wir ja auch, solche Menschen.
Ja, aber ich denke, es hat bestimmt irgendwas damit zu tun, dieses Echte zu finden, glaube ich, ja.
Aber es ist doch ein Stück überspitzt. Also es ist doch nichts Echtes. Ich renne in meiner Freizeit schon gerne abgerissen rum. Das finde ich angenehm, dass ich da nichts gucken muss, wo hängt's, wo sitzt, was weiß ich wie. Ja? Ja. Da fühle ich mich wohl wie so ein kleiner Fisch. Ich weiß aber im Job, wenn ich da so auftreten würde, würde schon erstmal der benötigte Respekt des Gegenübers fehlen. Nee. Ich bin ja nicht mit dem Klammerbeutel gepudert und gehe mit meinen Freizeitklamotten in den Job. Ja? Und von daher ist es bewusst zu sagen, ich bin in der Freizeit lockerer oder gehe anders mit um, weil das ist eine Frage des Bewusstseins. Man muss seine Rollen am jeweiligen Platz kennen.
Genau, aber es ist eine Rolle.
Aber es ist halt eine Rolle.
Ja. Eine Rolle natürlich ist nichts Schwieriges. Die Rolle hat jeder von uns auszufüllen. Dein richtig. Job ist die Schauspielerei. Da gehört auch ein gewisser Habitus und sowas alles dazu. Bei meinem Job ist es ähnlich oder was anderes vom Auftreten her. Das ist doch nicht bedenklich. Das ist doch normal. Nein. Und das muss man sich nicht wegsaufen. Da muss man der Realität bewusst sein. Also wenn ich draußen abgerissen rumlaufe, komme ich nicht auf die Idee zu sagen, ich bin Penner. Ja? Ich weiß, dass ich keiner bin. Abgesehen davon ist es mir, finde ich, Penner auch nicht so furchtbar schlimm oder überhaupt nicht schlimm. Ja, was soll's. Ja, ist doch so. Und ich leide da nicht drunter, dass ich im Job halt manchmal etwas adretter daherkommen muss.
Also das ja, meinst du?
Damit man mich ernst nimmt.
Ganze, was du mir sagen willst.
Ich besaufe mich doch nicht, weil ich den Unterschied zwischen meinem Privat- und meinem Jobleben nicht aushalte. Und das, was ich sage, sind eigentlich Banalitäten. In der Rolle oder in dem Rollentausch befinden wir uns alle ständig täglich. Ja? Und daran kann es nicht liegen, dass man sich das schön saufen muss.
Ja, es geht ja nicht nur um schön saufen. Ich glaube, dass man ja auch, ich habe ja zum Beispiel auch mal eine Zeit lang viel gekifft, vor circa 10 Jahren oder so.
Ich denke an die Jugendschutzgesetze.
Ja.
Was, ach so. Kiffen darf ich jetzt
nicht? Achso, jetzt ist es ja, gut.
Ja, aber das Thema ist einfach trotzdem interessant, weil warum schaffen es manche, sich wirklich regelmäßig wegzuballern, ohne dass es Konsequenzen für Beruf und Privatleben hat? Und warum schaffen es andere nicht, obwohl wahrscheinlich der Antrieb, in den Rausch zu gehen, wahrscheinlich doch der gleiche ist? Ja? Und auf einmal, die einen schaffen den Absprung nicht mehr und sagen, ich muss es jetzt immer haben und ich muss es immer mehr haben. Und morgens stehen sie schon auf und sagen, wann kommt die nächste Dröhnung? Mhm. Ja, und bei anderen ist es, die denken bis 20 Uhr nicht daran und dann lässt man den Tag ausklingen und vielleicht wird es mal ein bisschen mehr. Ja? Und am nächsten Morgen um 6.30 Uhr steht man wieder auf der Matte und macht sein Ding. Und andere schaffen es nicht. Und das sind ja auch nicht unbedingt immer die Labilen. Nee. Ja? Die sind ja nicht. Es gibt ja so viele Leute, die in akademischen Berufen vor sich hin ackern. Ärzte, die tablettenabhängig sind, Alkoholiker.
Es ist eine
Frage. Es hat nichts mit Bildung oder mit Kraft zu tun, sondern manche machen es, manche schaffen es und manche schaffen es
nicht. Es ist eine Frage des Bewusstseins und auch auf der anderen Seite der Überheblichkeit.
Ich habe es im Griff, meinst du? Ich habe auch alles im
richtig,
Griff.
Richtig, ja. Und es gibt eine Menge Menschen, die haben was Vernünftiges angefangen, dann geraten sie in den Überschwang und dann wird halt gekippt. Und da hat sich jemand, ich sage immer, man muss zwischendurch sich mal die Zeit nehmen und sich hinsetzen und überlegen, was mache ich denn hier eigentlich jetzt gerade?
Dazu gehört aber eine große innere Kraft, ne?
Also ich finde nicht das. Tut mir leid, wer normal ist und bei Verstand, der überlegt sich doch mal alle 4-5 Jahre, ist es noch jetzt hier der richtige Weg? Ja. Und 4-5 Jahre Alkoholismus, das dauert lange, das wieder loszuwerden. Aber wer diese Grenzen bewusst immer wieder überschreitet und wer auch bewusst immer wieder die Grenzen überschreitet, die Reaktion der Außenwelt, der geht fahrlässig mit sich selber um und der ist nicht bereit zu reflektieren. Und sich selber mal auf den Prüfstand zu stellen, das ist das Erste. Und zu gucken, was mache ich denn hier eigentlich? Für mich ist es ein regelmäßiges Ding, dass ich immer mal so alle, dieser Lebensplan, so fängt es an und da endet es.
Ja.
Wie bei unseren Großeltern, wo man schon von der Geburt an bis zum Grab wusste, wo der Grabplatz sein wird. Ja? Das gibt es nicht mehr. Da gibt es zu viel Zwischenabzweigungen, Stationen, was auch immer. Und ich rede jetzt nicht davon, von einer permanenten mit sich selber Beschäftigung, aber zwischendurch mal Luft zu holen und zu sagen, jetzt gucke ich mal, bin ich noch zufrieden? Das sind so Fragen. Ja. Was macht mich zufrieden? Bin ich nur zufrieden, weil ich mich daran gewöhnt habe, dass ich das jetzt zu sein habe und sowas alles? Das ist kein Hexenwerk.
Naja, gut, aber der Rausch an sich macht das aber oft auch ein bisschen sozusagen mit dir, dass du... Ihr müsst mal ein bisschen noch zusammen hier. Ja, beziehungsweise, das ist immer witzig, weil der Kevin rückt eigentlich nur mehr zur Michi. Die Michi, die irgendwann ist ja hinten an der Tür.
Das ist ja wieder unverschämt.
Ist so. Die weigert sich gegen Bild und Ton und alles. Und das ist dieses Störrische, das ist wirklich erstaunlich.
Vorsichtige. Sind wir nicht nett zusammen?
Ja, absolut, absolut. Ich glaube, dass wenn man in so Rauschzustände, also wenn es ums Kiffen geht zum Beispiel, ich kannte schon früher Leute, die haben das ihr ganzes Leben lang gemacht, die waren dann auch schon älter. Also ich kenne wirklich so Althippies, die sind heute schon Mitte 70 oder so, die kennen keinen anderen Zustand. Und ich glaube, die haben dann schon immer gesagt, na, ja, manchmal überlege ich ja schon, aber die können nicht mehr, die kommen da nicht mehr raus. Ihr ganzes, also das ist einfach zu spät und die wollen das auch nicht und so, das ist auch eine bewusste Entscheidung. Aber die Droge an sich, also das Kiffen an sich, was natürlich ein bisschen lahmer macht und antriebsloser macht und jeder, der das Gegenteil behauptet, lügt. Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Ja, meiner Meinung nach ist das absolut so. Und das führt aber auch dazu, dass du das gerne dir auch schön redest und dann sagst, ja, weil in dem Moment, wenn du berauscht bist, gerade von Marihuana, dann sagst du, okay, im Grunde ist alles,
wenn die Grenzen ist doch egal, der Reflexion ist doch alles, grundsätzlich so überschritten sind, ist es schon fast zu spät.
Ja, und dann kann man vielleicht sogar schon von der Sucht sprechen.
Ja, dann ist halt eine Sucht, ja, ja.
Ja.
Das ist aber so ein bisschen
und
das Ding.
Und das ist auch, das ist eine
aber Sucht. Aber ich meine, du kannst dich dann nicht mehr hinterfragen, weil du bist halt schon zu tief dann drin, ja. Ja?
Aber so. Es gibt halt auch Rausch ohne Sucht.
Gibt es auch, ja.
Natürlich gibt es ganz viel. Ich hab so viel rumexperimentiert schon auf der Schauspielschule. Ich hatte einen Kommilitonen und wir haben gesagt, wir haben so ein Datum festgemacht, Samstag in 2 Wochen, fahren wir raus ins Grüne und dann haben wir LSD genommen. Mhm. Das wollen wir jetzt mal rausfinden, das hat uns so gut gefallen, das haben wir dann ab und zu gemacht.
Ja.
Ich würde jetzt nicht sagen, also das ist ja eine sogenannte bewusstseinserweiternde Droge, das halte ich für Blödsinn, aber es war halt wirklich ein anderes Erlebnis,
ja.
8 Stunden lang. Ja. Und dann sind wir wieder zurückgefahren, haben uns ins Bett gelegt und haben dann noch ein paar Tage drüber geredet. So, weil wir hatten Lust, eine neue Art von Rausch zu entdecken. Mhm. Ja, das wollten wir, wir haben drüber gelesen und so und haben gedacht, das Problem, wir wollen das ausprobieren.
Ja, hätte ja auch ins Gegenteil umkippen können.
Es gibt Leute, ja natürlich, es gibt Leute, die landen in der Paranoia, ja. Die sind dann in der geschlossenen. Ja.
Das reicht schon ein Horrortrip. Da exakt. Muss man nicht gleich paranoid werden, aber die machen halt andere Erfahrungen. Und richtig. Das ist es, das Auswerten von Erfahrungen, wo ich sage, da steht und fällt mit alles. Ja. Und auch das Abwägen, ist das jetzt immer so?
Mhm.
Es gibt ja keine Garantie bei so einem Trip, dass es immer so glücklich wird. Ja?
Also für mich war das immer eine Garantie.
Ja das klar, weil die andere Erfahrung auch,
ja.
Fehlte.
Ja, ja genau, das war, weil wir auch ohne Angst reingegangen sind. Und das habe ich bestimmt noch ein paar Jahre lang immer mal wieder LSD oder Psilocybin probiert und es war immer Happiness.
Früher war der Stoff ja auch besser.
Das würde ich gar nicht so sagen.
Das muss man ich glaube, sagen. LSD ist LSD. Nee. Da gibt es keine Unterschiede.
Genau, gerade bei LSD macht man es ja genau, weil du diesen Rauschzustand haben willst.
Also der hat ja nichts mehr mit Realität zu
genau,
tun.
Genau, nee. Also gar nichts mehr. Da kann ich für mich auch sprechen, das weiß ich. Ich gehe das öftere mal im Wald spazieren, auch dann... sehr lange unter anderem packe ich meine Hunde ein und dann geht's los. Natürlich nicht alleine und dann wird da auch mal LSD genommen und dann hast du aber auch, also dann bist du auch 8 Stunden lang oder war beschäftigt.
Genau.
Also du fühlst ja auch alles komplett. Es ist jetzt nicht so ein Rausch.
Du fühlst die Zeit nicht mehr.
Genau, es ist nicht so, es ist wieder ein unterschiedlicher Rausch auf jeden Fall zum Alkoholrausch, weil, also jetzt abgesehen davon, dass du irgendwelche, also ne, die Muster langsam verschieben sich und die Farben, es ist alles viel freundlicher. Es ist leider wirklich so. Aber auch da muss man dann auch natürlich wissen, ich habe das des Öfteren gehabt bei den ersten paar Malen, dass es direkt nach dem Rauschzustand, dann fällst du erstmal in so ein ganz kleines Loch. Und das ist auch einfach nur, weil dein Hirn einfach alles an Dopamin ausgeschüttet hat, was es raushaut.
Weil die Realität zurückkommt.
Genau.
Und dann merkst du erst mal so, oh, okay.
Das ist ja das Gleiche wie mit dem Marschpulver, ja. Mit dem Kokain, weil am Anfang ist es toll und dann denkst du, oh, es wird weniger,
ja.
Also musst du nachlegen. Ja? Und irgendwann bist du nur noch ein Wrack.
Ja.
Und dann musst du dich noch runterbringen mit einem Schnaps oder sonst was und am Ende bist du einfach durchgeschreddert. Ja? Und siehst du aus und dann hast du halt 10 Stunden lang warst du auf einem High und dann bist du einfach eine Woche lang bist du einfach ein Wrack. Ich sag mal, von Kreativen, die schreiben oder die malen, dass sie im Rausch geschrieben oder gemalt haben und begeistert von ihrem Genie waren. Und dann 2 Tage später sich das angeguckt haben und dann schreddern Papierkorb.
Ja.
Weil es ist einfach Bullshit. Und diese Selbstüberschätzung, die man dann hat im Rausch, die ist natürlich auch toll.
Ja, klar. Die ist auch toll. Ich habe mal, als ich irgendwann total bekifft war, habe ich mal Planet der Affen geguckt und habe gedacht, das ist der genialste Film.
Wobei das schon ein guter Film ist, aber es ist schon auch...
Nee, aber es war wirklich so. Ich habe wirklich gedacht, dass jetzt erst fällt es mir auf, wie unglaublich gut das ist.
Den ersten mit Charlton Heston.
Ja, den ersten mit Charlton Heston und so, ja. Und dann später habe ich so gedacht, was genau war nochmal die Frage? Also ich mag den Film auch gerne, aber warum hast du gedacht, das ist der genialste Film der Welt? Und mir ist es nicht mehr eingefallen. Also ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich war davon überzeugt damals. Ja, und das war halt durch Kiffen, ja, halt einfach so. Weil man halt alles so, boah.
Und, so. Das ist und man ist so begeistert, wie man das auch versteht.
Ja, das versteht
man
auch alles.
Man hat auf einmal, man kann die Welt erklären.
Man kann die Welt erklären. Und deswegen, ich glaube, wenn wir uns hier treffen würden, wie du gesagt hast, Hanno, und jeder hat so eine andere Droge, der eine würde schlafen, der andere wäre total nervös. Der dritte wird weinen. Also das wäre schwierig. Ja? Das wäre echt schwierig.
Also wir stehen, glaube ich, jetzt kurz davor, das Ganze ein bisschen zu verharmlosen.
Ja.
Und da habe ich ein kleines Problem.
Bitte, Michi, bring den nötigen Arzt.
Aber Michi, das haben wir doch von Anfang an gesagt. Das ist,
also
die Grenze ist wirklich...
Die Gewichtung liegt halt jetzt, oder wir befinden uns im Bereich zu sagen, naja, wir haben es alle schon mal so mehr oder weniger gemacht. Und das hat dann dies, das, jenes Tolles ausgelöst. Es gibt eine ganz brutale Kehrseite dieses Wohlfühlmoments. Und da wäre es mir schon wichtig, dass man da auch nochmal gründlich darauf hinweist, ja, wie gefährlich das Zeug ist. Die Drogen, wie der Alkohol, wenn man nicht halbwegs sachgemäß, sage ich jetzt mal, damit umgeht. Ja. Und ich habe arbeitsmäßig ein bisschen was damit zu tun und mir ist gerade gedämmert, ich habe gedacht, ich sitze hier und lache, ich bin ja selber, glaube ich, ich habe nichts getrunken, aber ich komme mir gerade so vor, ja. Weil das sind gefährliche Mittel und da sollte man bewusst mit umgehen können und dieser Unbewusste bis hin zur Suchtgenuss, der ist einfach lebensgefährlich.
Da hast du absolut recht, aber ich weiß, ich habe 2 erwachsene Kinder. Ja. Natürlich habe ich immer gepredigt. Sei vorsichtig. Ja? Mach es nicht alleine. Du darfst alles ausprobieren, aber sei dir darüber bewusst, dass das, was du da in deinen Körper reintust, ob es Alkohol ist oder ob es Marihuana ist oder ob es Speed ist oder ich weiß nicht, sei darüber bewusst, es ist es ist Nervengift.
Ja. Ja.
Es ist sehr, sehr gefährlich.
Und es kann definitiv schiefgehen.
Es kann definitiv schief
gehen. Jedes Mal besteht die Möglichkeit, dass was querläuft. Ja? Ja. Man kann den Käufer noch so gut kennen. Ja? Beim Alkohol ist es kein Problem, es ist egal, wer ihm die Flasche verkauft. Aber der Konsum ist immer ein Stück, ich riskiere hier mein kleines bisschen Verstand.
Richtig, ja, richtig.
Weil die Neuronen, die funktionieren nicht nach Schaltplan immer. Nee. Da gibt es keine Garantie für. Und da machen sich die wenigsten Leute klar, dass in jedem Versuch in der Hinsicht, da steckt auch, das ist wie russisches Roulette.
Ja,
es gibt nämlich keine Garantie, dass es wirklich gut geht. Ja?
Ja gut, es ist das Maß der Dinge und ich meine, es sind ja jetzt, du sprichst ja auch von Drogen, vielleicht von härteren Drogen auch und bei Alkohol ist es halt eine
Ja, wir auch reden haben. Hier auch von LSD und also ja, das sind
Kokain,
auch
Speed, also das ist
alles härtere Drogen.
Ja, ja. Und es gibt, ich, das weiß ich tatsächlich nicht, aber es, man sagt ja, also auch die Ärzte und Neurologen sagen, dass der Heroinrausch das geilste ist auf der Welt. Ja. Also, und wenn man da ein klein bisschen Labilität hat oder so, oder denkt, mit irgendwas komme ich nicht zurecht, dann wünscht man den sich ja zurück. Und sie sagen ja auch, so gut wie beim ersten Mal wird es nie wieder.
Ja.
Ja. Und diesem ersten Erlebnis wird immer wieder nachgerannt. Und da bist du ganz schnell in einer Abwärtsspirale, aus der du eventuell nicht mehr rauskommst. Und dann ist dein Leben im Arsch.
Ja. Ja. Und das ist überhaupt nicht mehr lustig. Nee. Also wenn ich mir die ganzen Drogensüchtigen oder die Alkoholiker angucke, dann ist da gar nichts, überhaupt gar nichts mehr lustig.
Nein, dran. Das ist tragisch.
Wenn die hilflos auf der Straße rumhängen und niemand will mehr wissen, was mit ihnen zu tun haben. Sie haben und jedes Mal jeder voll Rausch. Das Gehirn ist wie ein Blumenkohl, der ist am Anfang strahlend weiß und jeder Vollrausch macht eine Stelle schwarz. Diese Stelle wächst einfach nicht nach. Ja? Und dann stellt man sich mal so ein Blumenkohlgehirn von einem Vollalki vor, ja, dann blickt man in eine schwarze Fläche. Und jede weiße Stelle hat ja eine Funktion. Und wenn diese Funktion unwiederbringlich zerstört ist, dann gibt es auch nichts mehr vorzuwerfen, dann müsst es doch mal kapieren. Ja? Mhm. Da ist nämlich nichts mehr da, mit dem man was erkapieren kann. Nein, es wächst definitiv nichts nach. Ja? Und das ist ein Ding, dem sollte man sich da an der Stelle auch beim eigenen Vergnügen, das ist zum Beispiel bei mir ein Argument, dass ich aufpasse, grundsätzlich. Wie gesagt, Ausnahmesituationen, wenn was ganz Schreckliches mal ist, das ist aparte. Aber ich gewöhne mir das nicht an mit Fleiß. Ja? Und da sind immer, und das sind keine Zwangsunterbrechungen, die terminlich definiert sind, ich mache das so, wie ich denke, oh, jetzt gucke ich mal ein bisschen. Das Leben kann auch ohne Alk ganz lustig sein. Im Sommer sowieso. Ja?
Das stimmt. Ja, das sage ich auch immer zu dir, Michi. Du kannst auch. Ich will aber nochmal auch.
Wenn man mit dir an der Bar steht, da gibt es ja keine andere Lösung, wie sie einen hinter die Binde zu gießen.
Genau, die muss sich dich ja hübsch saufen.
Das ist allerdings richtig. Aber ich will trotzdem jetzt auch nochmal am Abschluss was Schönes erwähnen, und zwar den Rausch der Liebe. Ja, Michi? Der Rausch der Liebe. Kevin, Hanno, das gibt es ja auch, und da gibt es natürlich auch Abgründe, natürlich tiefe Abgründe, wo wir so berauscht sind, dass wir überhaupt nicht mehr merken, in was wir uns eigentlich befinden. Aber das, da würdet ihr mir zustimmen, oder? Den Rausch der Liebe?
Ja, ja, und sagen wir mal, es ist natürlich lange her. Also ich habe eine ganz tiefe, große, unendliche Liebe zu meiner Frau. Aber natürlich die berühmten ersten 3 Monate der Verliebtheit, das ist ja tatsächlich etwas, was, wo man ja geradezu neben sich steht.
Ja,
ja? Wo auf einmal, es gibt nichts Wichtigeres mehr. Mhm. 24 Stunden lang ist das Herz auf 180er Puls. Ja, das ist tatsächlich auch ein Rausch. Und das ist auch deshalb ein Rausch, weil eben biochemisch, weil es werden Glückshormone ausgeschüttet. Ja? Das ist nichts anderes als eine Droge, aber es ist eine körpereigene Droge. Und das normalisiert sich dann wieder irgendwann, weil man wird es nicht aushalten. Ja? Lebenslang dieses Verliebtheitsgefühl von den ersten 3 Monaten, dann drehst du ja durch.
Ja, das wäre auch interessant. Ja.
Das wäre ja auch langweilig.
Ja, eben, ja, genau.
Irgendwann wäre es vielleicht langweilig. Ja. Ist ein bisschen, aber ja, ein bisschen trotzdem rennt man dem ja auch, so wie bei Heroin, so ein bisschen dem, was du gesagt hast, mit dem ersten Erlebnis in so einer Beziehung ja trotzdem so immer ein bisschen auch hinterher, oder?
Dass man, ich glaube schon, wenn es sozusagen ein bisschen abflaut, wenn es in eine alltägliche Normalität im besten Sinne übergeht, glaube ich schon, dass man dem am Anfang hinterher und sich auch hinterher immer fragt, warum ist das eigentlich nicht mehr so? Lieb ich die jetzt nicht mehr oder den? Nein, es hat sich bloß verändert. Es hat sich in was anderes verändert. Es ist nicht mehr auf der Oberfläche, sondern es ist abgesackt, ja, ins Ich. Und ich glaube, am Anfang rennt man dem tatsächlich noch hinterher, bis eben zu dem, bis zu der Bewusstwerdung, dass sich das Gefühl gewandelt hat. Es ist nicht weg, aber es hat sich gewandelt.
Ja, oder halt, dass man im Grunde...
Oder es gibt Leute, die sagen, also ich mit 16, ja, ja. Alle 3 Monate neu vorne. Es war immer nach 3 Monaten, immer so, machte die Uhr, war so tick-tack, tick-tack, tick-tack. Und das war nicht bewusst, sondern nach 3 Monaten war es so, oh, wer ist das denn? Die habe ich ja vorher noch nie. Du, ich mach Schluss. Hallo! Oder natürlich ist das genau das Gleiche. Du rennst, also ich rannte diesem Gefühl hinterher. Ja, das jetzt wieder ein Hochgefühl. Ja. Das hat aber nichts mit dem Menschen zu tun, mit dem anderen. Sondern das ist eine Projektion. Ja.
Es ist ja auch der Wunsch nach dem Rausch eigentlich. Ja, genau. Ja. Ist der Wunsch, genau, nach dem Rausch. Und das, was ich eben glaube, ist, dass das ja auch mit der Zeit, auch wenn es, sagen wir mal, negativ verläuft in so einer Beziehung, dass der durch den Rausch, den man mal hatte, glaube ich, merkt man manchmal gar nicht, in was für eine Abwärtsspirale man steckt, glaube ich.
Ja, oder auch, dass man sich eventuell tatsächlich für jemanden, vielleicht hat man sich auch für jemanden entschieden, wo man dann später erst herausfindet, dass man gar nicht zu dem oder der passt.
Ja.
Weil man blind vor Liebe war, so heißt es.
Ja, ja, blind vor Liebe, genau.
Frau Kurz-Mahler, ich verstehe diese Frage nicht.
Du?
Ja, doch. Oh. Es geht ja um unsere Liebe hier.
Ah ja, gut. Ja.
Jetzt liebe ich ja.
Ich bin völlig blind. Also, es gibt mal so einen Glücksmoment, das mag sein. Aber so wie es dir ging, habe ich noch nie gehabt.
Die arme Michi.
Nicht arm. Ich hatte es immer gut.
Das war immer
nein.
Gauschhaft. Ja.
Du bist vielleicht auch sehr emotional. Das ist natürlich was unheimlich Schönes, wenn man sich so frisch verliebt und was weiß ich wie. Aber spätestens, wenn ich am Arbeiten war, da habe ich das wieder vergessen.
Oh, nee, ich nicht.
Also, das kann sein.
Englisch arbeiten, verhauen und so.
Ich denke doch, also irgendwie, das kriege ich nicht hin. Da gebe ich ganz ehrlich zu. Da war ich dann damals studieren oder so. Und dann war ein Seminar einfach wichtig. Und es war so wichtig, dass ich, da hat mich kein Mensch gedanklich rausgebracht. Ich bin vielleicht abartig von mir aus.
Nee, aber das ist ja auch Disziplin. Ist es ja auch. Ist ja auch richtig. Das ist ja auch richtig. Ich habe ja trotzdem auch noch meine...
Keine Gnade. Gott kennt Gnade.
Michi. Ja. Genau. Keine schießt schneller. Hast du den Film Der Rausch gesehen mit Mads Mikkelsen?
Ja, den haben wir in der Filmelei besprochen. Ach so, okay. Den hat der Martin, glaube ich, mitgebracht.
Weil das fand ich, den habe ich natürlich, als ich darüber gelesen habe, habe ich sofort gedacht, das muss ich sehen. Das muss ich sehen, weil das ein tolles Thema ist. Mhm. Und die bei denen, es geht ja auch nicht so richtig gut.
Also muss man kurz erklären, das ist einfach die entscheiden, das ist so eine Gruppe von Männern, die entscheiden sich, dass sie einen gewissen Pegel, einen gewissen Promille immer halten, um eigentlich besser durchs Leben zu kommen, als Experiment.
Genau, also sozusagen, sie sind nicht sturztrunken, aber sie sind eigentlich von morgens bis abends immer ein bisschen besoffen. Ja, und am Anfang verschafft ihnen das tatsächlich eine unheimliche Freiheit und auch kreative Kraft, ja. Aber sie merken natürlich irgendwann, dass da auch echt viel den Bach runtergeht.
Ja. Das ist doch langweilig.
Das kommt ja auch noch dazu. Sie machen das als soziales Experiment. Ja. Ja, sagen wir mal sehen, das könnte doch funktionieren. Ja, das sind auch Skandinavier, die sind ja auch sehr gut im Trinken.
Es ist langweilig und davon ab ungesund. Der Körper gewöhnt sich dann an diesen Alkohollevel. Das sind die Spieltrinker, bei denen ist es einfach so, die funktionieren dann nur, wenn ein bestimmter Spiel vorhanden ist.
Ja, wobei es bei denen,
also gut,
das sind ja keine Sucht, sondern
Film.
Das ist ja sozusagen ein soziales Experiment.
Ja.
Also die machen das nicht aus, weil sie es müssen, weil sie süchtig sind, sondern sie sagen, mal sehen, was dann passiert.
Ja, das, ich habe ja gerade gesagt, was passiert.
Unfassbar.
Ja, aber ein guter Film, kann man das empfehlen. Ja? Ja. Kann man empfehlen. Ja. Ja, Michi.
Ja?
Du warst nie im Liebesrausch?
Klar, aber das ist dann mal 2 Stunden und wenn.
Zwei Stunden?
Ich, ach, Gott, ich habe nicht so... Ich habe...
Bist du das Wahnsinn? Der arme Mann.
Hä?
Der arme Mann.
Wieso?
Der hat so viele Herzen, die du gebrochen hast.
Der hat... Es hat sich noch keiner beschwert.
Du hast ihm nicht zugehört. Das ist was anderes.
Ich höre immer alles. Ich bin am Ohr der
Oder
Zeit.
Sind das...
Nein,
sind das
es ist einfach...
Das deine Patienten.
Nein. Und das ist auch nicht Konzentration. Das ist einfach... Ich komme mir schon vor wie ein Mensch mit zwei Köpfen. Ja. Ich finde es normal, dass zum Leben gehört dazu so ein Bereich Emotionen, Arbeit und Freizeit. Und das hat nicht... Was? Das ist bei mir alles relativ gleichgewichtet. Ja. Und wenn ich... Ich kann noch so verliebt sein, irgendwann kommt der Punkt, wo es was zu tun gibt, Arbeit, jobmäßig. Und wenn ich dann mit einem halben Ohr da hinschmachten sollte, dann kann ich nicht vernünftig arbeiten. Das macht mich nervös.
Ja, gut, ja? Aber es gibt auch Männer, die mögen sowas, die sowas Hartes, weißt du? Wenn du sagst, lass sowas, ich lass mich in Ruhe, und dann denken die, boah, geil. Weißt du, so.
Die lässt mich zappeln.
Ja, die lässt mich zappeln, ich darf nicht. Und so, boah, die ist ganz hart. Ja, so. Jetzt verstehe ich das auch, was für eine Tour.
Das sind denn die zwei Stunden, sind dann nur da, lässt sie es zu.
Ja. Kein Wunder, dass du so viel erlebt hast. Ja, ja, okay, verstehe. Die waren ja alle total willig.
Wie?
Was die alle willig gemacht haben.
Nee. Nein, mir sind immer alle Teile so gleich. Klar gibt es mal einen Punkt, wo man sagt, so jetzt ist mal für was weiß ich wie zwei Tage beschäftigt man sich damit. Aber wenn dann was das nächste
mit kommt, der romantischen oder, Beziehung beschäftigt man sich mal zwei Tage, meinst du?
Ich sagte, vielen Dank, Frau Kurzmaler, für das Gespräch. Ja?
Sehr gerne, ja.
Nein, es ist einfach, wenn der nächste Punkt kommt, der mich auch interessiert,
ja,
dann und ist die Liebe löscht doch nicht alles aus. Ich bin doch nicht hirnlos, nur weil ich jetzt verknallt bin oder verliebt. Mm. Und also ich kann es mir nicht vorstellen, wochenlang darum, wenn ich verliebt bin am Anfang mit was weiß ich wie, dass ich dann meine ganze Zeit und Energie, das schaffe ich gar nicht. Also ist bei mir noch nie in den Kopf gekommen, oder es hat noch nie passiert.
Gemeint. Also das ist der Liebesrat. Also ich,
ja.
Natürlich geht man noch seinem Beruf nach und seinen sozialen, oder was weiß ich, seinen Zivilisationspflichten. Ja, natürlich. Aber der Rausch ist, also der liegt dann noch. Also bei mir lag der dann immer drunter. Und wenn es nur ist, heute Abend telefonieren wir.
Ja.
So war es ja früher. Okay. Früher hatte man noch keine Handys. Ja. Da hat man doch gesagt, also heute Abend telefonieren wir. Ja, da hat man sich zum Telefonieren verabredet. Ja. Also und dann hat das Herz gebummert. Und
ja, aber da denke ich doch nicht mit dich im Arbeit. Ja, leistungsfähig.
Aber
da denke ich doch nicht dauernd am Arbeiten über das Telefonieren mit der Freundin am Abend nach.
Doch, ich schon.
Ach, lieber Gott.
Deswegen, ne, wenn irgendwas versalzen
ist. Du hast auch einen Job, wo die Kontrolle nicht so stark ist, glaube ich.
Anders.
Ja.
Gerade, wenn ich unkontrolliert kann, ich meinen Job gar nicht machen. Ja. Ich muss totale Kontrolle
machen. Nein, ich meine jetzt die Außenkontrolle vom Chef.
Ja, richtig. Ja,
weil wenn ich den ganzen Tag auf meinem Job, ich habe auch keinen Chef, wenn ich den ganzen Tag, ich stelle es mir vor, ich würde da im Büro vor mich hin dödeln und immer, heute Abend telefonieren wir, dann weiß ich, den ganzen Tag hätte ich nichts geschafft. Wenn ich das 3 Wochen lang mache, gibt es irgendwann Rüffel, was weiß ich wie. Ja? Die Situation kenne ich halt nicht. Und wie gesagt, wenn ich am Arbeiten bin, dann mache ich das genauso gern, wie wenn ich vielleicht verliebt bin oder so. Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht, ich hatte jetzt, das ist jetzt 2 Jahre, 3 Jahre her, so, dann, wir hatten Wallensteinproben.
Kevin kommt bei.
Und dann, das war ein unglaublich schwerer Stoff und schwere Sprache. Und ich bin eines Morgens, ich war nicht besonders gut vorbereitet für die Probe, was ich auch selber mega scheiße fand, weil ich eigentlich immer gut vorbereitet bin. Und ich dödelte da so vor mich hin und habe nach dem Text gesucht. Und da hat der Regisseur, der ältere Regisseur, gesagt, sag mal, was ist denn los? Bist du verliebt?
Mhm.
Guck mal, das, Das ist doch eine abgefahrene Frage, oder?
Schimpfwort finde ich das unerhört.
Nee, das meint er da nicht so. Ja. Er hat so gesagt, du bist so unkonzentriert, bist du verliebt? Und ich finde die Frage ist schon sehr interessant, ja? Weil hätte ich gesagt, ja, also Nikolas, ich muss echt sagen, ich habe mich so in die Tänzerin verschossen. So. Dann hätte der gesagt, weißt du was, Hanno, dann brechen wir hier die Probe ab, dann bereite dich vor. Der hätte totales Verständnis gehabt. Ja? Dann, komm, dann geh raus. Wir brechen ab. Ja, der Hanno ist verliebt. Was ich nicht war, ich war einfach scheiße vorbereitet. So, ja. Aber die Frage war interessant.
Aber jetzt habe ich die neue Generalentschuldigung, wenn ich unkonzentriert wäre. Ja. Dann sage ich einfach, ach, ich bin hier so frisch verliebt.
Ich bin so verliebt, ich bin frisch verliebt. Ja. Was kann man auch dagegen sagen? Du kannst ja nicht sagen, ja, ja, hör bitte auf damit. Das kannst du ja nicht sagen, das geht nicht, das funktioniert nicht. Funktioniert einfach nicht.
Das ist meine Ausrede, wenn ich was versalzen habe. Ne?
Ja.
Da sagt man das doch auch immer. 100 Mal muss man sich das als Koch anhören.
Ja,
wenn du so
das ist ein Widerspruch.
Na, demnach seid ihr ja nie verliebt.
Ja, deswegen salzen wir sehr vorsichtig, weil sonst...
Man soll eh nicht so viel salzen.
Ja, ja, aber das ist ein anderes Thema.
Das machen wir beim nächsten Mal. Das nächste Thema.
Wie viel Salz?
Ja. Der nächste Podcast.
Ja. Salz. Ich esse gerne Salz.
Salz, das. Ja, Salz auf unserer Haut, das gibt's ja auch.
Oh, Saugverliebtheit,
ja,
ne?
Ja, das ist ein Film.
Das ist ein Roman gewesen.
Das ist ein Film. Buch.
Wie? Mhm.
Das ist ein Buch.
Ja,
das ist ein
Roman. Ich kenne das nur als Film. Ich kenne das nur als Film.
Habe ich, glaube ich,
Greta's Gacki oder so. Aber du kannst auch einen Rausch haben, wenn du... Also ich habe das früher gehabt, wenn ich einkaufen gegangen bin. Klamotten vor allen Dingen.
Ja, Kaufrausch.
Oder, ja, oder
das finde ich auch abgefahren, ja. Dass Leute tatsächlich in einen Kaufrausch kommen, oder das passiert ja sogar online. Ja. Mhm. Wir haben ein paar Nachbarn, wo ich ja manchmal denke, wie oft kommt denn heute noch der Amazon-Truck?
Ja,
wir sind den ganzen Tag am Computer, machen kaufen. Das ist ja unglaublich.
Ja gut, online ist halt alles viel zu einfach, aber früher bin ich ja auch in den Laden und dann war ich aber auch 2 Stunden und das war aber dann auch für mich einfach schön. So.
Aber das ist dann sozusagen die, was ist dann daran der Rausch, dass man etwas in Besitz nimmt?
Nice. Ja.
Was ist es denn?
Ja, ist ja auch ein Loslassen so ein bisschen. Das ist ja auch so ein bisschen das Loslassen vom Geld in erster Linie.
Ja, genau, genau.
Aber es hat aber was damit zu tun.
Der hat man mehr.
Ja, man hat mehr.
Aber man ist ja auch nie befriedigt, oder?
Doch.
Ja?
Schuhe.
Ja, Schuhe. Ja, genau.
Die hat ja ein Schuhproblem. Extremst unter Schuhkaufrausch.
Ja. Okay. Ja? Sag mal, also, wie viel Paar du hast zu Hause?
Ich habe knapp 100.
Wow, die Melda Markus.
Nein, ich habe die auch schon sehr lange.
Ja, gut.
Ich habe keine Schuhe, die ich immer wegschmeiße. Ja?
Kommt was zusammen.
Hä?
Da kommt was zusammen dann, ja.
Ja, leider. Und ich kenne es noch, also als ich den noch hatte, im Moment habe ich nicht, es gibt ja keine schönen Schuhe mehr. Mhm. Da bin ich manchmal schon ein bisschen genervt in die Stadt freitags. Und dann bin ich ins Schuhgeschäft und dann steht da so ein Schuh. Und dann steht da noch so ein Schuh. Und dann noch so einer.
Ja.
Und dann probiere ich die an. Und dann läuft sich damit wie auf Wolken. Und dann die Farben passen zu allem, was ich zum Anziehen habe. Ja? Mhm. Und dann kann ich mich von keinem Schuh trennen. Und dann gehe ich raus und dann gehe ich wieder rein ins Geschäft. Und dann gehe ich mit 3 großen Tüten glücklich nach Hause.
Ja.
Ich weiß, das ist... Ich schäme mich auch dafür.
Ja, das finde ich auch.
Die stelle ich dann an meinem Bett zum Teil auf und dann gucke ich die nachts an, wenn ich aufwache. Ach, was schöne Schuhe. Ich liebe meine Schuhe wie verrückt.
So kenne ich das mit Klamotten auch. Und danach geht es einem besser. Und dann jedes Mal, wenn ich die anziehe, geht es mir auch genauso, wie ich mich dann gefühlt habe.
Das stimmt. Ich weiß auch noch, wo ich fast jedes Paar gekauft habe und. Gut, dass ich am Anfang mal ein bisschen schlechte Laune hatte, weiß nicht mehr. Aber dieses Glücksgefühl, so einen schönen Schuh, der dann auch nicht aus Plastik und bequem und gut aussieht, das muss, alle Kriterien müssen erfüllt sein, ja? Und den dann zu haben.
Aber ich glaube, der Rausch findet ja auch eher statt beim Kaufen, ist ja auch, wenn du sagst, ich kaufe das und dann kaufe ich noch das und noch das und noch das und noch das. Also nicht, wenn du dir ein paar Schuhe kaufst, sondern wie in deinem Fall kaufst du dir 10 Paar Schuhe, das ist ein Rausch.
Nein, so finde ich auch. Oft Zahl habe ich noch nicht gebracht.
Ja, gut, okay. 9 vielleicht, ja. Und,
genau, aber das ist was, man beginnt und man kann nicht mehr aufhören.
Ja, man kann nicht mehr aufhören.
Also, nee, so hatte ich das.
Das ist dann der Raum.
Aber gibt es auch.
Das gibt es. Die Dosis. Ja, das ja. gibt es ja.
Es gibt Leute, die können nicht normal einkaufen.
Denen ist es dann aber schon fast egal, was sie einkaufen, ja. Weil da geht es einfach ums Haben, um den Besitz. Von was auch immer. Das ist ja selten
gezielt. Ja gut, aber ich finde halt schon, Objekt. Wenn man sowas hat, es gibt diesen Begriff Fuck Money, ja, dass man sagt, so, man hat so Geld zur Verfügung, was man nicht mehr braucht. Also was für...
Ach so, ja, echt?
Ja, ja.
Wer hat denn das?
habe ich mal gehört. Das ist nicht von mir.
Spielgeld, würde man sagen.
Ja, ja, Spielgeld oder? Sozusagen. Fuck Money, ja. Und dann sagt man so, man hat so einen Betrag, Fuck Money, und dann sagt man so, jetzt geht man in die Stadt und dann kauft man das und das und das und das und das. Und das ist schon... Ich will nicht sagen wie ein Rausch, aber es ist dann schon wie so eine abgeschlossene Geschichte, die man macht. Und man fühlt sich, und dann sagt man, und ich kenne das auch, dass man sagt, ach komm, das wohl nehme ich jetzt auch noch mit. Ach komm, und das nehme ich auch noch mit. Komm, ach egal, scheiß drauf.
Ich hatte eine Kollegin, mit der ich jahrelang gedreht habe, die ist immer zu Zara und H&M gegangen und kam wirklich immer mit, ich sag ungelogen, 6 vollen Tüten da raus. Und 4 Tage später hat sie davon 90% wieder zurückgebracht in den Laden.
Oh.
Ja, die hat das zu Hause dann noch mal anprobiert, noch angeguckt und so. Und dann habe ich immer gesagt, warum machst du das? Das ist einfach so toll. Mit so viel aus dem Laden. Nee. Sagt, das kannst du dir doch sparen. Du weißt doch, dass du 90% wieder zurück in den Laden bringst.
Das ist doch eine väterliche Schlepperei.
Ja, das ist eine Schlepperei. Es ist völlig dämlich. Sagt, ja, aber das war dieser Moment, wo ich das bezahle und dann mir nach Hause nehme. Das ist so geil. Mhm. Und dann sagt, aber du bist dir schon darüber bewusst, dass du das nicht alles behältst. Ja, und sagt, ja, das weiß ich, das mache ich immer so. Aber ich denke manchmal halt das.
Ja, es ist halt so ein Zustand, den man sich damit, man kommt in so einen Zustand rein oder man gibt sich so selber so ein Gefühl, vielleicht auch, wie man leben möchte, irgendwelchen Standards, denen man entsprechen möchte, dass man es auch gerne so, vielleicht so möchte man halt leben. Man möchte gerne eigentlich jeden Tag in die Stadt gehen und mit so vielen Tüten rauskommen. Ja, genau. Theoretisch.
Das kann man niemals anziehen.
Ja gut, aber vielleicht vom Gefühl her, dass man es könnte. Ja.
Also es scheint eine Euphorie auszulösen.
Ja, aber das gibt es ja nicht.
Oder einen Kontrollverlust.
Ja, und Kontrollverlust. Ja. Und so, und ich glaube, das ist letzten Endes mit diesen ganzen, und es gibt bestimmt noch viele andere Rauschzustände.
Zum Beispiel, wenn man jetzt in den Vergnügungspark geht, ja. Warum geht man in die Achterbahn? Ja, warum wurden die überhaupt erfunden?
Ja.
Ja. Also ich finde das geil. Ich finde es, also je härter, umso besser. Ja. Aber natürlich ist es, irgendjemand hat irgendwann mal gesagt, ich baue jetzt sowas. What the fuck? Wer hat Leute dazu gebracht, aus Holz Achterbahn zu bauen, damit man Todesängste erlebt?
Ja.
Das ist doch merkwürdig.
Ist schon ein bisschen abartig.
Das ist schon merkwürdig.
Ja, aber auch ein Rausch.
Also ja, und auch ein Kontrollverlust. Ja. Du wirst auf den Weg gebracht und du kommst nicht mehr raus. Mhm. Du kannst nicht sagen,
Du kannst los.
Können Sie kurz anhalten? Ich steige aus.
Ja, du kannst viel loslassen. Also ich war in so einem Freefall Tower in Euro Disney mit meiner Tochter. Das war so ein Geisterhaus, ja. Und die haben das auch so gestaltet und so.
Ja, yeah,
so,
und dann im Dunkeln.
So ein Geisterhotel. Ah. Und dann mit so Lobby und dann haben da auch Leute gearbeitet und so. Dann bist du dann, die haben so gesagt, kommen Sie rein und so. Und dann bist du so durch die Lobby gegangen und dann haben sie sich in den Keller geführt und dann haben sie, so, und dann bist du erstmal hochgefahren und hast dann verschiedenen Stockwerken gehalten. Das ist ganz bekannt da in Euro Disney. Und dann ging mir die Tür auf und dann waren so Gänge mit ganz tollen 3D-Effekten von irgendwelchen Geistern, die dir entgegengekommen sind und so. Und irgendwann warst du ganz oben, dann war es dunkel und auf einmal macht es flump. Und dann fällt das Ding runter. Das erste Mal damals erlebt mit meiner Tochter, ich habe gesagt, ich sterbe.
Ich habe gedacht, bei Freefall Tower, beim ersten Mal habe ich gedacht, so, jetzt, ich glaube, ich kriege einen Herzinfarkt. Ja. Und als das dann zu Ende war, sind mein Sohn und ich sind losgerannt und haben uns wieder angestellt. Also, haben gesagt, sofort nochmal. Sofort, wie beim Koks, also sofort nochmal nachlegen.
Aber dieser Effekt, der lässt sich ja nicht wiederholen, man weiß ja, wie es ausgeht.
Exakt.
Ja.
Das ist das erste Mal, kriegst du nicht wieder zurück.
Richtig.
Ja, wir haben es nicht nochmal gemacht, aber trotz alledem war es so, danach war man total wackelig auf den Beinen und hat halt irgendwie aber gedacht, boah, das war ja irgendwie geil. Das war ja geil. Ich habe gedacht, ich sterbe, aber ich lebe noch.
Das kenne ich aber auch durch Angst. Kann ich das auslösen bei mir. Und zwar ich habe wahnsinnige Höhenangst. Wirklich. Aber ich mache das dann halt auch trotzdem gerne. Wir hatten mal so eine Heißluftballonfahrt und es ist die pure Hölle für mich. Ja. Gerade die ersten 15 Minuten, wenn du da los...
Saß du nur auf dem Boden oder was?
Und du kannst nichts machen und ich wirklich...
Hast
ich muss
du
mich
da mitgemacht?
Ja, weil ich das für mich wollte. Ach so. Ich hatte ja, ja. Bungee-Jumping und sowas. Ich habe wirklich wahnsinnige Angst davor. Aber wenn du dann da oben bist und das alles gemacht hast und dann... Natürlich, runtergucken ist schwierig, aber alle, wenn du alles siehst, und dann bist du auch, du bist sofort auf so einem High drauf. Ja, und das geht dann auch erstmal nicht weg. Und das kam, weiß ich, einfach nur durch die pure Angst, die ich da wirklich hatte.
Es ist immer wieder das, weil es sind immer wieder diese Highs, die man sich sucht halt im Leben.
Ja,
das
oder Fallschirmspringen,
Bungee-Springen. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Fazit von der heutigen Sendung, würde ich sagen. Dass man eigentlich diese Höhen sucht, die man im Alltag nicht findet und die irgendwie uns wie naturgemäß irgendwie innewohnen. Und nicht nur uns, sondern auch den Delfinen und Ameisen, die sich generell auch berauschen und irgendwie irgendwas suchen weg von der eigentlichen Existenz. Und ich glaube ja immer, deswegen bin ich auch immer mit Existenz und so weiter gekommen oder mit dieser, was steckt da dahinter? Weil ich glaube, dass uns natürlich das im Inneren schon immer etwas durchrüttelt, weil wir nicht genau wissen, was das alles ist, wie wir hier, wer wir sind, wo wir leben, was Planeten und dieses ganze Zeug, dass wir im Inneren, die Michi weiß nicht, von was ich spreche, wieder, die schaltet gerade ab, das interessiert die null. Planeten interessiert die halt überhaupt nicht, null. Da habe ich schon mal mit ihr das Thema gehabt mit Planeten und so, das ist überhaupt nichts für sie. Kann damit nichts anfangen, will auch davon gar nichts wissen, dass wir auf so einem Planeten leben, das interessiert sie nicht. Aber ich glaube, dass wir trotzdem durch diese Existenz, die Nüchternheit, die wir dann spüren und das Nichtwissen, dass uns dieser Rausch, das davon löst auf einmal.
Für Momente.
Und deswegen suchen wir das. Das ist, glaube ich, das, was wir tun.
Ja, aber diese Suche, sage ich nochmal, sollte gut überdacht sein.
Was man sich aussucht,
ja,
halt, ein Rausch.
Ja, ja.
Ein Liebesrausch geht immer, Michi, oder?
Man muss sich der Gefahr bewusst sein, finde ich.
Zwei Stunden lang ein Liebesrausch.
Das kriegt man auch noch hin, also wenn es den muss. Und wenn man was braucht.
Michi empfiehlt, ja.
Nö, ganz bestimmt nicht.
Von 17 bis 19 Uhr mit.
Ja, absolut. So, ja, dann würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen, lieber Hanno. Es war schön, dass du uns besucht hast.
Vielen Dank, hat mir viel Spaß
gemacht. Hat es dir Spaß gemacht, ja? Du bist ja nicht so ein Podcast-Gänger, gell? Eigentlich.
Gänger?
Ja, dass du jetzt sagst, so, ja, so ein Podcast-Gänger. Also, das ist
ein Podcast-Gänger.
Einer, der gerne.
Das ist einer, der da dauernd hinrennt oder das dauernd
geht
hört.
Dauernd und so. Der so sagt, ich muss jetzt wieder in eine Interviewsituation gehen und so.
Ich muss mich. Also nicht grundsätzlich. Grundsätzlich nicht. Aber wenn es ein Thema ist und mit unseren Filmen, mache ich es immer wirklich unheimlich gerne. Das ist auch eine Bereicherung. Und. Ich fand halt jetzt, ich dachte, das ist einfach ein tolles Thema, weil das mich auch tatsächlich auch nicht loslässt, das Thema. Ja. Mhm. Ich finde das einfach ein interessantes Thema. Mhm. Ich spreche da gerne mit Menschen drüber.
Mhm. Ja, ich fand es ganz gut. Wir haben es ganz gut hingekriegt. Ja.
Und wir haben, glaube ich, auch keine Werbung gemacht für... zieh dir jetzt alle Drogen der Welt rein.
Ich habe Coca-Cola erwähnt.
Jetzt aber das ist ja dann sagen wir jetzt noch Fritz und Pepsi, liebe Leute.
Oder wir sagen...
Ja, es ist ja gut, wenn du Coca-Cola erwähnst. Ich möchte ja Coca-Cola als Werbepartner, warum nicht?
Also ohne
mich. Das wäre doch toll, Michi. Du hältst eine Cola hoch und sagst, also Coca-Cola ohne mich. Weißt du? Und schon kaufen es die Leute.
Und schon fällst du mir aus der Hand.
Nein, die Leute kaufen, das ist so negativ. Also das ist so polarisierende Werbung.
In den 80ern.
Ja.
Du hast sie nicht mehr alle.
Gut. Also, ihr da draußen, wir sind wieder da im Dezember. Habt einen schönen Sommer. Ja. Auch ihr hier einen schönen Sommer. Ja,
schön.
Für alle. Und wir sehen uns alle wieder im Winter 2024. Liebe Michi, sehen wir uns auch wieder? Was denkst du?
So spät?
Ja, na, wir sehen uns ja schon wahrscheinlich morgen.
An der Theke.
Jetzt habe ich aber einen Schreck gekriegt.
Ja, nein, wir sehen uns wieder. Okay, also dann macht's gut, alle miteinander. Wir winken noch zum Schluss in die Kamera. Ja? Ciao, tschüss, hier draußen, bye bye.
Kevin, du musst auch winken. So.
Ja, wir winken noch. Also, so.
Ordentlich.
Gut.